Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 81, sagt mir die Liste. Neue Saison, neues Glück, wir fangen wieder an zu senden. Mein Name nach wie vor René, außerdem mit dabei vom Krankenbett die Alex.
Hallo.
Aus der Abmahnhölle der Jesus.
Hallöchen.
Und aus dem Rechtsstudium der Marvin, hallo.
Hi.
Diese Geschichte so. Mit diesem Sponsor, lange hat es gedauert und am Ende war es dann nur Krombacher.
Ja, hat absolut wieder nicht lange gedauert. Es ist, andauernd wurde wieder was verschoben. Es gab viele Gerüchte, dass es irgendeine Airline wird. Türkisch Airlines hat man zwischenzeitlich gehört. Da gab es schon die einen oder anderen kleinen Proteste. Hätte es gar nicht schlecht gefunden. Und dann hat sich ein Licher dann noch eingeschaltet, als Krombacher sich schon herauskristallisiert hat. Dann wurde rumgeweint und dann war eigentlich schon klar, dass es Krombacher war. Und dann wurde es noch mal eine Woche nach hinten verschoben mit der offiziellen Präsentation. Aber jetzt... Wir haben einen Sponsor gefunden, Krombacher, aber irgendwie nur für ein Jahr.
Ja, das ist halt das Bescheuerte daran. Also eigentlich kannst du ja gerade schon weitersuchen. Also der Sponsorvertrag, wenn ich das richtig gelesen habe, geht wohl über mehrere Jahre. Aber das Trikotsponsoring läuft nur ein Jahr. Und das hat für mich irgendwie so den Anschein, dass Krombacher schon ein langfristiger Sponsorpartner sein möchte. Vielleicht hauptsächlich auch unter dem Hintergedanken, dass sie in den Bierverkauf im Stadion rein wollen und da Licher rausdrücken wollten, aber dieses Trikotsponsoring jetzt im Prinzip nur gemacht haben, weil wir keinen anderen hatten.
Ja.
Also das klingt so, für mich irgendwie nach Notnagel.
Ist es so, dass sie Licher aus dem Stadion rausdrängen wollen?
Oder also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit Krombacher auf der Brust spielen und ich hinten mein Licherbier hole.
Genau, lass mich anders fragen. Das wäre für mich jetzt auch eine Tatsache. Also sprich, das wäre ja total abstrus, wenn Licher weiter im Stadion geblieben wäre.
Ja, also jetzt genau. Schon. Ja, und die haben ja auch gleich dann gesagt, als es das ja bekannt wurde mit Krombacher, haben die gesagt, dass die mehr oder weniger eigentlich auch relativ enttäuscht sind über das Verhalten von der Eintracht und sich jetzt dementsprechend halt zurückziehen wollen. Also als Premium-Sponsor gibt es sie jetzt dann auch gar nicht mehr.
Ich habe sogar gehört, die gehen zum FSV?
Ja, ist ja naheliegend.
FSV braucht auch jede müde Mark, also insofern ist es schon auf jeden Fall keine schlechte Idee. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber es ist schon recht krass. Könnten wir theoretisch auch drüber nachdenken, dass es eigentlich schwachsinnig war, dass man Licher vielleicht nicht wirklich mal direkt gefragt hat. Keine Ahnung, das war ja immerhin auch eine längere Beziehung im Endeffekt. Aber gut, das ist nicht mein Bier. Find's halt jetzt, das ist nicht mein Bier. Super, dass ich da jetzt auch auf Licher und Krombacher das anwende. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, Krombacher ist ein akzeptabler Sponsor, hat aber eigentlich mit der Region gar nichts zu tun, ne?
Nee, nicht so wirklich. Das Geheule danach fand ich ja auch so ein bisschen sinnfrei, oder?
Von wem?
Ja, diese ganzen Diskussionen von wegen hier Alkoholsponsor und hast du nicht gesehen.
Also das war ja sowas Überzogenes.
Also hat da mal irgendeiner von den Jungs, die da angefangen haben zu weinen, sich mal irgend so ein DFB-Spiel angeguckt, wer da vorne dran 5 Minuten als Werbepartner präsentiert wird?
Genau, jedes Mal, egal was du für ein Sportevent mittlerweile im Fernsehen guckst, da stürzt erstmal der Licher Vogel in den See rein und ne, von wem ist der Vogel? Das ist Licher, ne? Die mit diesem Eisvogel? Genau.
Ja.
Also Sponsoring, Alkoholsponsoring im Sport ist sowas von normal. Und dann kommen sie mit, man muss auch mal irgendwie Verantwortung übernehmen und dann haben sie ja jetzt auch noch kritisiert, dass die Jugendmannschaften der Eintracht auch von Krombacher gesponsert werden und die haben irgendwas auf der Brust stehen mit Fassbrause oder so.
Ja.
Und das wäre einfach nur pseudomäßig dahingeschrieben, weil Krombacher steht nun mal für Alkohol. Also sowas Dummes, ey.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist teilweise, dass sich der Boris Rhein sich da wieder eingemischt hat, ja. Also tut mir leid, das ist eine absolute Frechheit, ja. Der soll, bevor er mal seinen Mund aufmacht, soll er auch mal nachgucken, was in Deutschland gang und gäbe ist beim Sport. Und selbst die deutsche Nationalmannschaft, das ist Premium-Sponsor, die haben auch einen Premium-Sponsor. Ich glaube, das ist Bitburg oder was es ist, ne? Von der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn selbst die Hauptinstitution, ja, das Nonplusultra des deutschen Fußball, hier eine Trikotsponsor hat, der auch im Endeffekt eine Biermarke ist, muss man sich ja nicht rumweinen, muss man nicht bei der Eintracht wieder anfangen, hier ein Problemchen zu suchen.
Also ich sehe das so, dass da irgendwie einfach sich so ein paar, nennen wir es mal Trittbrettfahrer, sich profilieren wollten, weil, wie du eben schon gesagt hast, Marvin, bei der deutschen Nationalmannschaft hat auch irgendwie keine Sau sich da gerade gemacht. Was ich aber nochmal viel spannender finde, ist, warum sich das Thema jetzt so ewig hingezogen hat, weil was natürlich schon so als Gefühl bekommen könntest, ist, dass man einfach jetzt ad hoc entweder nichts Besseres gekriegt hat oder irgendwie hofft, nächstes Jahr dann den großen Deal zu machen, weil man irgendwie mit einem Jahr in der Bundesliga und vielleicht besserem Image und sonst was in einer besseren Verhandlungsposition ist. Und was mich auch nochmal interessieren würde, ist, wie diese vom Hellmann war das, glaube ich, in einem großen Antrittsinterview in der großen Zeitung da verkündete Aussage mit, naja, diese Randale-Meister-Geschichten, die haben natürlich schon irgendwo wahnsinnig förderlich, war irgendwie so sinngemäß seine Aussage. Und mich würde es mal interessieren, inwieweit da tatsächlich das die Suche erschwert hat.
Du meinst jetzt, war da nicht irgendwie mal... Wir waren da im Gespräch als Sponsor.
Die Deutsche Börse.
Genau, die Deutsche Börse, wo sie dann gesagt haben, genau. Das könnte da irgendwie ja...
Ja, aber da gibt es auch widersprüchliche Aussagen, weil der HB, der hat es ja im Prinzip dementiert. Also der hat im letzten Interview, wo habe ich denn das gelesen, wenn ich mir das mal merken könnte, hat er irgendwas gesagt, das wäre vielleicht das eine oder andere Mal angeklungen, aber das wäre auf keinen Fall in irgendeinem Gespräch der Grund gewesen, dass was gescheitert wäre.
Ich meine, das würde ich jetzt an der Stelle natürlich auch sagen. Also weil der Punkt ist, kann man ja wunderbar machen. Wirst du wahrscheinlich so von unserer Position heraus auch nie wirklich mal die Erkenntnis bekommen. Aber mich würde es echt interessieren, ob es da irgendwelche Überlegungen gab oder irgendwelche Gespräche im Vorfeld der letzten Saison oder sonst was, wo dann irgendwann mal das Thema auf den Tisch kam und jemand gesagt hat, nee, wir haben hier ein Problem, wir zahlen euch keine, 5,5 Millionen, sondern irgendwie nur 4 Millionen, weil... Problem mit euren Fans und was weiß ich was.
Also ich denke immer ganz von der Hand zu weisen, ist es mit Sicherheit nicht, weil wenn du deinen Firmennamen für irgendwas hergibst, wo du dich engagierst, dann willst du natürlich auch mit dem ganzen Kram, der da so teilweise negativ an der Seite passiert, nicht mit in Verbindung gebracht werden. Ich meine, es geht uns als Fans ja schon so, wenn wir teilweise, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also mir geht es definitiv oft so, wenn ich irgendwo sage, ich bin Eintracht-Fan, kriege ich gleich den Stempel auf die Stirn, gewalttätig, Randale-Fan oder sonst irgendwas. Und deswegen, also wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf ein Vorstellungsgespräch oder so gehe, weiß ich auch nicht, ob das Erste, was ich sagen würde, ist, ich bin Eintracht-Fan. Also das ist schon mit einem negativen Image behaftet.
Ja, gut. Ich denke, gerade außerhalb Frankfurts wahrscheinlich sowieso. Aber ja, kann schon gut sein.
Ja, weiß ich nicht. Also, weiß ich auch nicht. Ja. Kommt, glaube ich, dann wirklich drauf an, in was für Bereichen du dich da bewegst. Also gerade beim Vorstellungsgespräch würde ich das dann eher drauf abschieben, ob der Mensch generell irgendwie, der da gegenüber sitzt, Fußballmensch ist oder nicht. Ja. Also ich glaube, die da tief genug in dem Thema drin sind, die können das schon differenzieren.
Was du halt auch für eine Branche bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand der Turkish Airlines, wenn die Frankfurt sponsert, irgendwie sagt, ach, das sind doch hier die mit den Schlägerfans, im Leben nicht. Aber wenn du, keine Ahnung, hier die Deutsche Börse hier in Frankfurt bist, du einen lokalen Bezug hast, aber überregional agierst, weiß ich nicht. Da ist es mit Sicherheit schicker, einen scheiß Verein wie, keine Ahnung, Bayern München oder so zu sponsoren.
Ja, das war ja das, was ich meinte mit, ob die Leute in den Kreisen drin sind oder nicht. Also in der Region können das sicherlich die meisten differenzieren und in Deutschland vermutlich auch noch, aber in dem Moment, wo du halt eben diesen Bereich verlässt, wird es dann wahrscheinlich schon wieder schwierig. Dann siehst du dann nur diese internationalen Schlagzeilen, wo dann irgendwas von wegen Randale draufsteht und dann ist daneben ein Spieler abgebildet mit deinem Namen auf dem Trikot. Da wird es halt dann schon irgendwo grenzwertig.
Mhm. Ja, das kann schon gut sein.
Aber nun gut, in Zukunft gibt es Grombacher Bier zum Trinken, ist ja jetzt nicht ganz so schlecht.
Ja, also es ist jetzt nicht schlimmer wie Licher.
Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber naja, man trinkt es halt. Wenn das dritte Bier im Kopf ist, dann macht es keinen Unterschied, sagen wir doch ehrlich. Ja, also,
whatever, es gibt ja auch noch Appleboy. Also.
Ja, genau. Den trinkt man sowieso alle viel lieber. Außerdem, was
fände ich halt eh mal geil, ne? Also Binding oder Postmann vorne drauf wäre natürlich eh auch mal ein Brüller.
Das, ja, ich glaube, da wäre dann auch die Identifizierung der Fans dann schon noch eine Nummer größer.
Ich wollte gerade sagen, was glaubst du, was die Trikotverkäufe in dem Jahr in die Höhe schießen? Wer kauft sich denn jetzt das Trikot, wo das beschissene Grombacher auf dem schwarzen Streifen hinterlegt
drauf ist? Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht zudem auch noch irgendwie pottenhässlich aus auf dem roten Ding, das da mit diesem schwarzen Streifen da drauf. Also ich fand's
genau, jetzt nicht. Genau, wäre der schwarze Streifen da und wird Postmann draufstehen, ich hätte mir schon zwei geholt.
Ja, da hätte sich dann auch ein Herein nicht so rausbeugen können, weil da hätte er auch mächtig vorher dagegen gekriegt.
Warum sponsert Postmann die Stadt?
Nö, aber das ist ja dann halt auch regional. Also da hätte er, glaube ich, echt Gegenwind gekriegt.
Ja, stimmt.
Außerdem, was auf dem Trikot drinsteht, hat sich auch noch ein bisschen was getan bei dem, was in diesem Trikot drinsteckt. Um mal so eine grandiose Überleitung herbeizuführen.
Der Link.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Abgängen an und der erste Name, der hier steht, der wird der Alex wahrscheinlich wehtun, oder?
Eigentlich tut mir viel mehr weh, was aus dem jetzt geworden ist. Also, dass er weg ist, ist schon okay. Der Kajo, der Gute.
Hast du jetzt eigentlich eins von seinen Möbelstücken, die er da über Facebook gekauft hat, dir erstanden?
Nee, ich tendiere dann doch dazu, mir bei Ikea das Original zu holen.
Echt? Okay. War es nur Ikea-Zeug?
keine Ahnung, aber eine Freundin von mir, die hat sich die Bilder da angeguckt und die hatten die gleiche Esszimmerlampe wie über diesem Holztisch, der glaube ich bei der Bildzeitung mal abgebildet war. Und die war wohl irgendwie von Ikea.
Oh, guck mal, der Haustisch, Maxiel, das hat der Kajo auch. Ja, okay. Naja, wie es halt so ist. Ja, aber gut. Ja, Kajo, schade eigentlich, dass er weg ist, aber eigentlich besser so. Ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat in den dreieinhalb Jahre waren es jetzt. Ja. Hat er eigentlich so ziemlich gar nichts gebracht, ja, bis auf ein paar Tore, die uns vielleicht mal ganz ansehnlich waren, aber zu nichts Großartigem verholfen haben. Ja, und jetzt ist er wieder zurück in Brasilien bei Bahia EC, irgendwie so auch, aber immerhin ein Erstligist, auch wenn sie auf dem 17. Tabellenplatz stehen. Der war ja erst schon, der Vertrag bei einem anderen Verein war ja schon fast unterschrieben. Die haben dann wieder Abstand genommen, weil, ja, natürlich wegen seiner, ich glaube, Franz wegen seiner Knieprobleme, auf jeden Fall war er auch nicht fit. Aber jetzt hat er ja doch noch einen Verein gefunden. Bin auch froh, dass er einen Verein gefunden hat, weil, seien wir ehrlich, hätte er innerhalb von einem halben Jahr keinen Verein gefunden, hätte es auch arg schlecht um ihn ausgesehen.
Ja, aber was ein krasser Absturz auch für ihn. Also der hatte einen Marktwert gehabt von mehreren Millionen, als er zu uns gekommen ist. Und ist jetzt beim Tabellen 17. der ersten Liga in Brasilien. Also das ist schon ein tiefer Fall. Also ich meine, Breno ist noch tiefer gefallen, der sitzt jetzt im Knast, aber ja, der hat's auch nicht schlecht gemacht.
Also, womit ich ihn irgendwie verbinde, so sagen wir mal positiv, die zwei Highlight-Momente für mich waren einmal das Spiel, ich glaube, das war auch sein erster großer Auftritt gegen Cottbus damals, das weiß ich noch, irgendwann kurz vor Ostern 2008 war es, glaube ich, wo er im Prinzip das 2-1 gemacht hat und großartig irgendwie im Regen ein beschissenes Spiel gerettet hat mit einem großartigen Schuss. Also das war das Highlight-Ding, wo er wirklich, ich glaube, so der gesamten Kurve Hoffnung auf, in Anführungszeichen, bessere Zeiten gegeben hat. Und das zweite war sein Schuss damals gegen Leverkusen, was wir, glaube ich, dann auch legendär 3-1 oder 3-2 oder so gewonnen haben, wo danach der Franz noch einen Fallrückzieher gemacht hat. Also das waren so die beiden Highlight-Momente. Und dazwischen war halt echt viel Hoffnung. So diese ganzen Kajo-Rufe weiß ich auch noch. Und dann irgendwann extremst viel Schatten. Ja. Wer hätte gedacht, dass er eigentlich seine besten Zeiten unterm Funkel hatte?
Das ist eigentlich auch krass, ne?
Wer hätte das eigentlich gedacht, oder?
Jeder hat gedacht, okay, wenn du jetzt einen anderen Trainer bekommst, vielleicht funktioniert es ja da, aber bei Funkel war das Einzige, wo es einigermaßen, teilweise zumindest als Ersatzspieler noch einigermaßen funktioniert hat, ne?
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt viel mit dem Trainer zu tun hat. Also was man auch nicht vergessen darf, war, dass der Funkel sein erster Trainer hier in Deutschland war und wenn du aus Brasilien hier rüberkommst, hast du natürlich auch noch eine ganz andere Motivation, wie wenn du schon 3 Jahre hier gespielt hast, 3 oder 4 Trainer dich schlecht geredet haben und du jedes Mal wieder auf der Transferliste auftauchst von den Spielern, die man gedenkt abzugeben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für den nachher hart war, sich irgendwo zu motivieren.
Ja. Ganz ehrlich, das ist für mich eigentlich alles Bullshit. Weil warum so muss sich ein Spieler motivieren, ja, der bei der Eintracht genug Geld verdient, anständige Leistung zu bringen oder mal im Urlaub keine Kuchen zu essen und sonst irgendwas. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ist für mich kein Grund, sich zu motivieren. Wenn ich Fußballer, wenn ich die richtige Einstellung habe, dann ist es immer für mich Motivation. Und wenn ich es nicht schaffe, weil ich technisch zu limitiert bin, dann ist es okay.
Das war gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte nur damit ins andere Licht drücken, dass nicht Funkel der Supertrainer war, der ihn halbwegs leiten konnte, sondern dass Funkel einfach derjenige war, in seiner ersten Station hat er noch geschafft, wenigstens ein Minimum an Motivation aufzubringen, was er nachher nicht mehr hatte.
Ja.
Dass das nicht in Ordnung ist, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren.
Ja, klar, aber es ist halt, da hat er sich selbst in diesen Strudel halt auch hineinbegeben, ne?
Ja.
Es ist halt öfter mit vielen Brasilianern ist es eigentlich ein Problem. Gerade in den letzten Jahren, die nach von Brasilien wirklich nach Deutschland gekommen sind, aber auch nach ganz Europa. Es gibt eine mittlerweile, das war vielleicht vor, glaube ich, 10 Jahren war es nicht so krass, wie es momentan eigentlich ist, dass viele Brasilianer, die nach Europa kommen, nicht mehr den Durchbruch schaffen, wie es noch vor 10 oder so Jahren war. Also die Abfallquote. Also, oder ja, Abfall, Durchfall, will ich noch sagen. Ich will es jetzt nicht so, das hört ja jetzt böse an, aber Leistungsabfallquote, genau, ist wesentlich höher. Bei Bayern siehst du das ja auch. Guck mal, wie viele Südamerikaner bei Bayern haben es überhaupt geschafft, die alle gekommen sind. Ja, und ganz Südamerika, das war ja kaum einer. Insofern, es tut einem leid, aber ich denke, es ist vielleicht auch für uns eine Lehre, dass wir uns von Südamerika jetzt erstmal fernhalten.
Ja, ich hoffe mal, dass also, das Gleiche uns nicht bei Japan passiert. Weil da waren jetzt auch schon so ein paar Sätze, die beim Inui gefallen sind, die auch so ein bisschen eine Parallelität zum Kaio rüberbringen. Hat keinen Bock, Deutsch zu lernen, dann auch wenn der Fee immer sagt, ja, das ist noch so ein kleiner, schüchterner Junge. Das sind genau die gleichen Charaktereigenschaften, die auch damals im Kaio zugeschrieben wurden. Und da sehe ich halt ein ganz, ganz großes Problem auf uns zukommen. Aber auf die Zugänge kommen wir ja mit Sicherheit nachher nochmal.
Also ich würde gerne nochmal zum Kaio sagen, Kaio ist für mich aber auch das Paradebeispiel für die schlechte Scouting sagen wir mal, Neuverpflichtungsbetreuung der Eintracht der letzten Jahre. Und zwar echt das Paradebeispiel. Und was echt eine Katastrophe war, war damals die Ansage von Funkel. Die war so ähnlich wie deine Aussage jetzt, Marvin, von wegen, na, er ist Profi, er muss da sich alleine durchkämpfen. Das stimmt ja schon, nur der ist halt einfach, als er hergekommen ist, wie alt war der? 21, 22? Der war halt ein Riesenbaby, das muss man einfach mal so sehen. Und dass man ihn hat sich... Er soll sich durchbeißen mäßig alleine gelassen. Das war ein Riesenfehler, weil ich glaube, ja, den hättest du einfach an die Hand nehmen müssen mit einem Personal Trainer, der ihn halt fit macht. Insbesondere als er das erste Mal komplett zu dick aus dem Urlaub kam.
Richtig.
Da
richtig.
Wirklich fit machen und dann jemanden an die Leine, der ihn an die Leine nimmt, von wegen hier Deutsch lernen, die Basics lernen und so weiter und so fort. So wie ich ja den Eindruck hatte, wie es Chris eine Zeit lang mal probiert hat. Irgend sowas einfach mit System, die, was weiß ich, 60.000, 70.000 Euro, die das im ersten Jahr gekostet hätte, hätte die Eintracht auch echt mal investieren können, weil eben in der Gesamttransferkosten wäre das dann auch unerheblich gewesen. Und da sehe ich den Hauptfehler.
Definitiv. Ja. Und du willst ja, dass die 4 Millionen, die du investiert hast, dass die sich irgendwie wieder rentieren. Und gerade wenn dann so die ersten Geschichten ans Licht kommen, wie Kaio kauft nur an der Tankstelle ein, weil er sich in keinen Supermarkt reintraut. Wenn so Geschichten über Spieler, die dir einen Wert darstellen, dann musst du doch irgendwie agieren. Und ich glaube, da ist wirklich ein großer Fehler gemacht worden, dass man da keinen Profi genommen hat, den man ihm einfach an die Seite gestellt hat, der ihm im Leben abseits vom Platz mal ein bisschen gezeigt hat, wo es lang geht. So eine Art Erziehungsberechtigter vielleicht.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Also da macht er einen richtig guten Punkt, weil es genau das ist das Problem, gerade bei so jungen Spielern. Das gibt es ja auch bei anderen Vereinen. Also ganz ehrlich, jetzt können wir anfangen, die Eintracht zu bashen, aber das ist auch ein Punkt, wo der zu Recht auch hier beanstandet wird, weil bei anderen Vereinen wie teilweise in Leverkusen, da gibt's es nicht, da wirst du nicht allein gelassen. Da ist es auch schon, selbst bei deutschen Jugendspielern, die werden in Familien geschickt in der Nähe von Leverkusen. Okay, Leverkusen ist auch klein, da ist ja auch sonst nichts, ja, da kannst du halt auch mal die Jugendspieler irgendwo verteilen, ja. Aber da ist es gibt ein ganz anderes Betreuungssystem und gerade auch bei Spielern, die halt, warum gibt's denn so viele Spieler, die, wenn wir bei Südamerika wieder sind, bei Leverkusen funktioniert das oftmals noch. Ja, da haben die noch einigermaßen Erfolg, weil die ein Konzept dafür haben, wie sie die Spieler hier integrieren. Und gerade, was ihr da gesagt habt, wenn ich dann schon höre, dass es überhaupt nicht klappt mit dem Einkauf oder so, da muss ich mir als Verein auch Gedanken machen. Aber ganz ehrlich, wenn er gar nicht Deutsch lernen will, da kann ich ja schon fast früher ansetzen, kann schon fragen, was habe ich denn eigentlich bei den Vertragsverhandlungen mit ihm besprochen? Habe ich da nicht eine Motivation vielleicht festgestellt oder hätte ich das nicht vielleicht schon feststellen können, dass der vielleicht sogar nicht die Motivation da ist, Deutsch zu lernen? Weil ich kann ja nicht einfach nach Brasilien geflogen sein und kann sagen, hier, Junge, zu Fußball spielen, Eintracht, Erstligaverein, bekommst eine Million im Jahr. Also da muss doch mal ein bisschen mehr dahinter gesteckt haben.
Ich glaube, das wird gar nicht gemacht. Also sprich, die verhandeln ja nicht mit ihm, sondern er war ja, glaube ich, auch bei Rogon unter Vertrag als Berater, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, das wird im Zweifel, wird irgendein Mitarbeiter von Rogon ab und zu dann nach Brasilien geflogen sein, gesagt haben, hier ist dein Ticket, am so und so vielten musst du irgendwie nach Frankfurt fliegen und so weiter, den vielleicht noch begleitet haben. Das war's dann am Ende. Und die Vertragsverhandlungen, die sind komplett in Frankfurt gelaufen. Und dann hat er halt irgendwie da sein Output gekriegt und fertig ist die Laube. Also ich meine, vielleicht mag ja mal jemand von der Eintracht dazu mal Stellung beziehen und mal erzählen, wie so Vertragsverhandlungen laufen. Würde mich ja mal interessieren. Also so für den Eintracht-Watch-Blog, den es ja vielleicht in Zukunft gibt.
Ja, wäre mal eine sinnvolle Sache, weil es wird auch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Transparenz würde uns allen vielleicht auch mal ganz gut tun. Ja, aber gut.
Was ist denn der Eintracht-Watch-Blog?
Einfach nur so eine Idee.
Nur so eine Idee, gut. Lassen wir nur so eine Idee mal da stehen. Wandern wir mal von Südamerika mehr so Richtung Nordamerika. Das Klagthema war ja jetzt auch nicht so bahnbrechend.
Nee, da kann man wenigstens sagen, dass uns das wenigstens im Endeffekt kaum Geld gekostet hat. Bis halt auch das Gehalt natürlich, aber ich glaube, wir haben keine Ablöse bezahlt damals. Nee, es war ein Versuch, der ist leider gescheitert.
Was heißt gescheitert? Also ist für beide Seiten neutral geändert. Also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Das war jetzt kein grandioses Scheitern wie der Kayo. Das war jemanden, den man auf der Bank mal gut sitzen haben konnte und der auch zwei, drei ganz passable Spiele gemacht hat. Und jetzt ist er wieder da, wo er hergekommen ist. Und das war so, ja, also wird in den Annalen der Eintracht, glaube ich, nicht aufgeführt werden.
Ja, aber für mich ist halt scheitern, wenn sie den Spieler nicht durchsetzt, deswegen halt, weißt du?
Ah ja, okay, das da ja auf jeden Fall.
Und komisch fand ich, dass er selbst in der zweiten Liga kein Spiel gemacht hat oder kaum ein Spiel, aber das hängt halt auch damit zusammen, dass selbst in der zweiten Liga unser defensives Mittelfeld zu stark und auch kreativ und auch technisch zu stark war. Okay, er wollte eigentlich jetzt nicht zurück nach Houston. Jetzt ist er doch wieder in Houston gelandet, kann aber froh sein, dass er überhaupt einen Verein gefunden hat, weil er war ja teilweise jetzt in Norwegen nach Starberg ausgeliehen. Die wollten ihn auch nicht fest verpflichten, obwohl er da sehr gut gespielt hat. Aber Gehalt, das, was wir ja teilweise auch hier übernommen haben, das hätten die nicht komplett zahlen müssen, zahlen können. So ist es halt, aber wie du schon gesagt hast, jetzt kein kompletter Durchfall. Ja, was willst du machen? Aber ihm viel Glück in den USA. Ich denke, über Clark kann man sonst gar nicht mehr viel sagen. Man hat ihn ja jetzt auch nicht so oft gesehen. Ne? Das ist halt immer schwierig.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also so wahnsinnig viele Einsätze hatten wir nicht, aber ich glaube, das zeigt durchaus schon, was er für einen Stellenwert in der strategischen Ausrichtung der Mannschaft gespielt hat. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht nur allein an der Qualität gelegen haben, aber halt auch einfach an der Position und wie es in die Strategie vom Trainer reinpasst. Und da hat er halt eine untergeordnete Rolle gespielt und umso besser ist es wahrscheinlich, dass er da jetzt dann eine Lösung gefunden hat, die für beide Seiten in Ordnung ist.
Genau. Neues Thema, neue Person, auch jetzt weg. Der liebe Herr Schildenfeld.
Ja.
Ja, gute Sache. Bin ich ganz dankbar drum, dass er weg ist und eine der wenigen Personen, die Eintracht einen positiven Transfererlös gebracht hat.
Auf jeden Fall. Also man muss
wer
ja sagen.
Wer hätte das gedacht? Also wer hätte das zum Ende der letzten Saison gedacht? Was irgendwie eine halbwegs ordentliche EM mit irgendwie einem guten Spiel gegen Spanien bringt.
Das war echt krass. Also ich meine, guck mal, wir haben jetzt einen Transfererlös von mal circa 2,2, die Zahlen schwanken, der eine sagt 2,5. Bisher müssen aber nur 1,5 wirklich überwiesen worden sein. Aber trotzdem, so viel Geld haben wir noch für ihn bekommen. Für einen Spieler, der kaum eine Zweitligapartie richtig souverän gestaltet hat, ich finde, gibt es Schlimmeres.
Ja. Definitiv. Also glaube ich jetzt für uns nicht der schlechteste Transfer. Ich meine, das war jetzt auch nicht so unser persönlicher Lieblingsspieler, meiner sowieso nicht.
Nee, hat immer sehr unterdurchschnittliche Kritiken von uns allen, glaube ich, bekommen. Insofern, ich denke mal, hat nichts falsch gemacht. Jetzt spielt er bei Dynamo Moskau, glaube ich. Die sind ja jetzt lustigerweise auch auf dem Tabellenende. Puh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne?
So, warum nur? Das aber Thema gut. Mit diesen Griechen, der Herr Tsavelas, ist er jetzt weg, ist er jetzt nicht weg, ist er noch da, was ist er jetzt?
Tsavelas ist jetzt auf jeden Fall weg, der wurde heute beim Wenn es auf der offiziellen Homepage vom AS Monaco steht, denke ich, kann man davon ausgehen, dass es auch so sein wird. Da schwanken die Zahlen auch. Die eine Quelle hat was von 500.000 gemeint, jetzt habe ich was von 300.000 gehört. Ganz ehrlich, wenn ein Linksverteidiger, der 24 Jahre alt ist, in der griechischen Nationalmannschaft spielt, finde ich 400 oder 500.000 Euro viel zu wenig Geld. Und ich habe jetzt hier schon im Internet viel gehört, die haben gemeint, geil, Zavelas ist weg, 500.000, ich finde das viel zu wenig, ich finde das überhaupt nicht gut.
Absolut, vor allen Dingen, der hat eine gute EM gespielt, was haben wir denn für den bezahlt? Auch eine knappe Mio, also glaube, da, an dem haben wir auf jeden Fall Verluste gemacht und was willst du sagen, also irgendwas zwischen 300 und 500.000 ist echt viel zu wenig. Ich meine, für ein AS Monaco, die spielen zweite Liga, ist das das, was sie sich leisten können. Das ist
für die können sich alles leisten. Nee, die können sich alles leisten. Die haben sich auch 5 Millionen leisten können, weil die haben einen reichen Investor mittlerweile. Deswegen guck dir mal den Trainer vom AS Monaco an. Das sind mittlerweile, oder die ganzen anderen Spieler, das ist der Claudio Ranieri, der als Trainer, der macht das ja auch nicht für ein Abel und ein Ei. Die haben richtig gute Spieler mittlerweile aufgekauft, weil die schnell möglichst wieder hoch wollen. Also insofern, das hängt nicht damit zusammen, weil die kein Geld haben, sondern weil wir zu blöd waren. Weil unsere Verhandlungsposition wahrscheinlich.
Genau, lass es mich anders formulieren. Die haben so viel Geld, dass sie einfach ordentliche Leute zum Verhandeln geschickt haben.
Genau, das ist der Punkt. Und die haben ja die haben gesagt, seid froh, dass ihr den scheiß Kerl überhaupt losbekommt, sonst geht's gar nicht. Aber im Endeffekt haben wir für ihn 1,2 bezahlt und jetzt haben wir ihn für 300 verscherbelt. Also 300.000. Finde ich mangelhaft. Ja. Also ärgert mich, weil mit einem entsprechenden, man hätte auch noch einen Monat warten können. Also ich meine, in 24 Tagen läuft die Transferfrist sowieso ab. Pass mal auf, bis ein Linksverteidiger wird sich auf jeden Fall noch verletzen und dann hätte vielleicht noch irgendwo in der Bundesliga unterkommen können. Also jetzt bei den 300.000 da jetzt zuzuschlagen, nur weil wir jetzt ein bisschen Geld für andere, da werden wir nachher auch noch drauf kommen, andere Innenverteidiger, die ihr Geld nicht wert sind, sammeln muss, tut mir leid, habe ich kein Verständnis für, da hätten wir lieber noch pokern können. Aber wer die besseren Verhandlungsmenschen hat, der gewinnt am Ende. Aber gut. Zavelas ist weg, jetzt haben wir gar keine Griechen mehr. Die große Zeit der Griechen bei der Eintracht ist vorbei.
Ach, die kommen schon noch wieder.
Wahrscheinlich dann in anderer Position.
Nee, ich glaube schon, dass es wiederkommt. Einfach ganz banal, weil ich glaube, durch die diversen Berater, die ja auch dort ein- und ausgehen und so weiter, wird durchaus der Herr Koutsoulakis oder wie er heißt, es schaffen, den einen Griechen mal wieder zu platzieren. Ja. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es der letzte Grieche war, den wir hier gesehen haben. Dann war da noch diese Abgang.
Also ein weiterer Abgang, der mir halt weht, im Endeffekt Idrissou.
Kam ziemlich überraschend, wie ich fand. Also ich habe da keinerlei Anzeichen vorher irgendwie mitbekommen. Auch so der ein oder andere halbwegs Offizielle, mit dem ich da jetzt gesprochen habe, der war auch so ein bisschen, okay. Also das war wohl so eine sehr kurzfristige Aktion.
Ja, also ich finde eine ganz krasse Kiste, wie du gesagt hast, man hat nichts gehört, kein Tag vorher jetzt großartig, da geht irgendwas, keine Ahnung, zack, innerhalb von einem Tag hat sich das komplett entwickelt und dann wurde es ja auch gleich schon vom FCK eigentlich mehr oder weniger an einem Freitag war das, glaube ich, offiziell bekannt gegeben, dass der Idrissou abends zu denen kommen soll, einen Vertrag unterschreiben. Ja, für die natürlich eine super Sache, was man schon am ersten Saisonspiel des FCK gesehen hat, hat sich mit 2 Toren gleich super eingeführt. Ob da beide Tore regulär waren, lassen wir mal dahin stehen, ist doch egal, aber man sieht, er hat eine gewisse Durchschlagskraft. Wir haben 500.000 für ihn bekommen. Eigentlich okay. Man darf halt auch nicht vergessen, der Mo ist auch schon, ich glaube, 32 oder 33 jetzt, auch nicht mehr der Jüngste. Ob er sich in der ersten Liga noch durchgesetzt hat.
500.000?
500.000, ja.
Ich habe was von 1,5 Millionen gelesen.
Ja, Kaiserslautern hat noch keine 1,5 Millionen. Nee, genau. Die haben gerade erst mit, die einen Tag vorher, bevor sie einen Transfer gemacht haben, haben sie den Etat nach unten gesenkt. weil sie sonst, die sind ja momentan übelst in roten Zahlen und deswegen, dass die überhaupt 500.000 bezahlen, ist schon, wundert mich schon, ganz ehrlich. Also leider nicht so viel,
Also der Punkt ist auch, ich sehe es ähnlich wie du, Marvin, er hat in den letzten Jahren, immer wenn er in der ersten Liga gespielt hat, nicht so viel gezeigt, einfach weil er auch gewisse, sagen wir mal, spielerische Grenzen hat. Und ich glaube, er ist ein Top-Zweitligaspieler und ich glaube, er tut jedem Absteiger gut, weil er ja so eine gewisse Drecksack-Mentalität hat. Auf der anderen Seite, wenn die Konkurrenz im Sturm natürlich scharf ist, mit irgendwie Ocean und so weiter und so fort, glaube ich, dass er auch ein Typ sein kann, der, wenn er eben nicht gesetzt ist oder nicht irgendwie Aussicht aufs Spielen hat, dass er dann nicht so pflegeleicht ist. Also legendär ist er sein, als er damals den Abgang von Freiburg Richtung, was war es, Schalke gemacht hat, wo ja. Er irgendwie allen gesagt hat, ich spiele nächste Saison Champions League, was wollt ihr überhaupt? Also von daher schon nicht verkehrt, wenn man für ihn was bekommen konnte, ihn gehen zu lassen.
Ja, nee. Ja, ist okay, 32 Jahre alt. Ich finde es halt, als Kämpfer finde ich es halt schade im Endeffekt, weil er eigentlich doch war so ein straighter Typ irgendwo, ja. Also hat alles gegeben in der Saison für die Eintracht, deswegen bin ich ihm jetzt auch nicht sauer, dass er halt jetzt gewechselt ist, logischerweise. Kann man nichts sagen. Aber als Kämpfer kann er uns vielleicht, fehlt er uns vielleicht, das werden wir sehen. Gerade weil wir jetzt noch gar keinen Ersatz haben, ne? Ist auch so eine Sache.
Ja.
Das ist der einzige Punkt, der mich daran ein bisschen beunruhigt. Also es wird jetzt eigentlich Zeit, dass noch jemand kommt im Sturm.
Absolut.
Also
absolut.
Nur mit Ocean und Hoffer da vorne.
Und du siehst ja, Alex, vollkommen richtig, du siehst ja, der Ocean scheint sich in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr anzubieten. Das ist auch so ein Punkt, der muss die letzten Testspiele gar nicht gut gewesen sein. Und das ist ja das, was ich eigentlich gar nicht gedacht hätte. Momentan hat der Hoffer die Nase vorne.
Ja.
Und das ist schon, wenn du nur mit Hoffer und nur mit Ocean, ganz ehrlich, in der Bundesliga, das kann knapp werden. Und da müssen wir jetzt noch einen holen. Leider ist es jetzt nicht dazu gekommen. Ich hätte eigentlich ganz gerne Markus Rosenberg bei uns gesehen. Wird der nämlich mal 10 Spiele in Folge machen, denke ich, würde es ganz gut funktionieren. Der ist aber jetzt nach England gewechselt. Wird langsam dünn.
Ja.
Ja, und ansonsten, gut, das sind halt so die Leute, die uns im Großen und Ganzen verlassen haben. Gut, natürlich sind ein paar Verträge sind noch ausgelaufen. Kockmatz, der ist ja jetzt bei Ingolstadt, ne?
Mhm.
Hat er auch schon gespielt.
Hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja, auf jeden Fall. War nicht schlecht. Also würde mich auch für ihn freuen, wenn er da jetzt mal dauerhaft mal zum Zug kommt. Matze Lehmann spielt jetzt beim FC Köln. Der kam ja im Tausch mit... Lanik, mal schauen, dessen Position bei uns sein wird. Also momentan denke ich irgendwie, dass es keine so wirklich ist. Aber gut, schauen wir mal.
Also ich glaube, der nimmt die Position 1:1 vom Lehmann ein. Also der ist genauso Ersatzspieler, der vielleicht ab und zu mal zum Zuge kommt. Also da setze ich keine großen Hoffnungen, an denen habe ich auch 0,0 Erwartungen. Im defensiven Mittelfeld sind für mich ein Schwegler gesetzt, da ist ein Rode. Und da ist ein Lanik ganz, ganz weit hinten angesiedelt. Also, den nehme ich nicht wirklich wahr.
Ja, das kannst du gut recht haben. Also, ich denke auch nicht, dass der jetzt großartig in der Stammformation eine großartige Rolle in den Planungen einnimmt momentan. Das wirst du vollkommen recht haben. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ansonsten die anderen Abgänge, brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Markus Alvarez, der Gott der zweiten Mannschaft, war wirklich der Gott der zweiten Mannschaft, hat auch da regelmäßig gute Spiele gemacht, zumindest bis zum 60. Dann war er auch fertig und wurde ausgewechselt. Aber er hat schon recht viele Tore gemacht, das Spiel jetzt bei den Stuttgarter Kickers. Gut, Habib Belaid, der ist jetzt zurück nach Frankreich gegangen, wo er auch schon die ganze Zeit ausgeliehen war. Zedan Erden, ich glaube Zedan Erden habe ich schon 10-mal in unserem Podcast gesagt, weil er immer wieder dorthin gewechselt ist. Und der Dominik Schmidt, ja, der hat auch überhaupt keinen Eindruck bei uns hinterlassen, wenn wir ehrlich sind. Der spielt jetzt in der dritten Liga bei Preußen Münster und ich denke, das dürfte es gewesen sein.
Tich Rivero zu
Heidenheim. Genau, Tich Rivero, ja.
Anthony Jung zu FSV?
Ja, stimmt. Der Füchse. Sehr gut. Ja, Anthony Jung, da habe ich ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er wenigstens in der zweiten Liga mal Fuß fassen kann. Aber gut, das ist auch alles eine Sache der Motivation. Schauen wir mal.
Ja, neben den ganzen Abgängen gab es auch den einen oder anderen Zugang. Zwei hatten wir ja gerade eben schon mal erwähnt, Ocean und Lanich. Ich glaube, die Ocean-Geschichte war... Also ich fand's arg blöd gelaufen. Da haben wir damals gepennt und haben jetzt ordentlich Strafe dafür bezahlt, auch mit Sicherheit.
Ja, aber keine falsche Verpflichtung. Also ich meine, so Sachen passieren. Dass unsere Scouting-Abteilung in den letzten Jahren jetzt vor der Hübner-Fee-Ära sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, bis zeitweise nicht vorhanden war, ja, brauchen wir nicht sagen. Also das ist halt so. Ich finde es eine gute Verpflichtung. Allerdings, das, was wir auch eben schon gesagt haben, also er und Hoffer sind für mich beides keine Stürmer, die in der ersten Liga so eine Durchschlagskraft vorne haben, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn einer von den beiden alleine da vorne rumstolpert. Also der Ocean hat noch nie erste Liga gespielt. Ja. Der Hoffer hat in der ersten Liga bei Kaiserslautern zwar schon gespielt, aber da auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der hat bei uns eine Zweitligasaison gespielt, die, ja, ich sag mal, okay war, aber viel mehr auch nicht.
Ja.
Also das ist für mich noch eine ganz, ganz große Schwachstelle. Und da müssen wir einfach nochmal ran. Also Ocean lasse ich mich gerne positiv überraschen, aber der muss halt noch zeigen, dass er in der ersten Liga Bestand hat.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, Hoffe hat 9 Tore in 30 Spielen gemacht bei uns in der letzten Saison. Das ist okay, wenn du sagst, es ist ein Zweitligaspieler. Aber ich denke, er hat ja selbst von sich eigentlich nicht diesen Gedanken, dass er ein Zweitligaspieler ist, sondern eigentlich schon die Erstliga-Ambition. Und dafür musst du sagen, war es teilweise zu wenig. Hoffen wir, dass es in der ersten Liga mit mehr Freiräumen, was sehr unwahrscheinlich ist, besser wird. Oder vielleicht kann er sich in der ersten Liga doch anders behaupten, weil es eher ein technisches Spiel ist. Aber wie gesagt, wie du vollkommen richtig gesagt hast, mit 2 Stürmern momentan, ich rechne Rob Friend jetzt nicht wirklich mit, weil der kommt
raus. Mir ist es mir gerade eingefallen, wo ich wollte gerade sagen, warum sage ich als 2, wir haben ja noch den Rob.
Ja, aber du merkst ja, wie komplett außen vor der in jeglichen Planung ist, wenn es nicht gerade um Leute abgeben geht. Insofern mit 2 Leuten, die mit denen du auch rechnen kannst, ist es wesentlich zu wenig, wo sich keiner noch komplett mal in der Bundesliga durchgesetzt hat, ne?
Ja. Ja, also beim Toreschießen wird es da extrem eng, das stimmt schon. Also da sollte noch was beichern. Gibt es aktuelle Gerüchte an weiteren Stürmerverpflichtungen?
Ja, wie gesagt, Rosenberg wurde mal gemunkelt, aber der ist jetzt komplett bei West Bromwich Albion fest verpflichtet, hat dort heute einen Vertrag unterzeichnet, was mich nicht gefreut hat, aber ihn wahrscheinlich schon, weil er bestimmt in England in der ersten Liga gutes Geld bekommt. Und da, ansonsten habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Habt ihr noch was gehört?
Nee, gar nicht.
Außer der Aussage, dass diese Woche dann tatsächlich jemand kommen soll.
Ja, stellt sich halt die Frage, willst du eine potenzielle Nummer 1 im Sturm verpflichten? Mit dem Geld, was wir momentan schon ausgegeben haben, circa 5,9 Millionen, das müsst ihr mal geben. Wir haben circa 5,9 Millionen schon ausgegeben. Das ist richtig viel Holz für die Eintracht. Und dass wir jetzt noch andere Leute verpflichten und jetzt noch mehr Geld ausgeben, wo wir auch noch gleich zukommen werden, finde ich komplett widersinnig. Aber eigentlich müssten wir jetzt einen ablösefreien Stürmer holen. Im Sturm gibt es leider gar nicht mehr so viele gute ablösefreie. Oder du musst einen leihen.
Ja, wahrscheinlich zweiteres, weil kohlemäßig sieht es halt aus, wie es aussieht. Nur, da bin ich auch bei Alex von eben. Mit den beiden, wo du halt sagst, kann sich gut ausgehen. Also irgendwie ein Ocean kann 12 Tore in der Saison machen, kann sein. Aber kann auch sein, dass die komplett überfordert sind. Und dann wäre es, glaube ich, richtig schlimm, wenn wir uns irgendwie wie vor 2 Jahren auf einen Alex Meyer oder auf sonst wen verlassen müssen, wo wir auch wissen, dass der in der ersten Liga, dass ihm just da auch mal ein bisschen die Torgefahr wiederum abgeht.
So, also ich glaube, darauf verlassen können wir uns nicht. Kaufen ist, glaube ich, auch, wie Marvin schon sagte, nicht mehr so wirklich drin. Aber Kollege Hübner hat ja durchaus gezeigt, dass dieses Thema der Laie etwas ist, was ihm liegt. Also es kann ja durchaus sein, dass er da in der Richtung nochmal einen aus dem Hut zaubert. Zu wünschen wäre es jedenfalls.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Markt ist im Endeffekt, bei Stürmern ist er relativ eng. Es ist ja immer wieder rumgefleucht hier, dieser Thorsten Earl von Augsburg, wo ich auch nur sagen kann, meine Güte, brauche ich auch überhaupt gar nicht. Auch so ein ehemaliger Offenbacher, nichts gegen ehemalige Offenbacher. Man hat ja gemerkt, dass es mit Sebastian Rodere ziemlich gut funktioniert. Aber das ist auch ein Bundesligaspieler, der seine nachhaltige Qualität noch nicht bewiesen hat. Da will ich gar nicht mit anfangen. Es sind also Leute, die braucht kein Mensch. Die brauchen wir in der ersten Liga nicht. Die brauchen wir auch bei der Eintracht nicht. Gerade nicht bei der Eintracht. Und da wäre es auch mal vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal über die doch engstirnigen Landesgrenzen hinausschauen und vielleicht mal gucken, was gibt's denn noch im Ausland. Wenn ich schon sage, okay, wir haben jetzt 2 Leute, auf die vertraue ich, dann hole ich mir doch vielleicht mal einen, der in Bukarest oder hier in Rumänien oder in Bulgarien mal 30 Tore geschossen hat. Da gibt's Leute, die sind gar nicht schlecht. Oder ich sag mal, was ja mal teilweise gerüchtet wurde, mal so ein Talent von Inter Mailand holen. Hier, da gab so einen, Livaja hieß der Kerl, Marco Livaja, der war in der Primavera-Abteilung bei Inter Mailand, hat dort ein ums andere Tor geschossen. warum nicht mal ausleihen? Der ist 18, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Aber das
ist alles. Was ist denn mit Man City?
Ja, da.
Wie letztes Jahr groß angekündigt, hier Man City, bla bla bla. Was wäre denn dort? Also das wäre zum Beispiel etwas, was ich auch anbieten würde.
Ja, genau. Das ist vollkommen recht. Aber wenn ich da sehe.
Sitzt Dzeko dort nicht auf der Bank?
Ja, der sitzt da definitiv auf der Bank. Wird ja mittlerweile noch enger auch für ihn. Gerade wenn du überlegst, dass ja vielleicht Robin van Persie jetzt noch kommt. Ja, ich meine, das ist ja nicht genau die Position, aber du kannst dann halt mit 15 Spielern spielen. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Aber ja. Ansonsten gucke ich mir die Stürmer von denen an. Ja, und dann weiß ich, da ist jeder Einzelne viel zu gut. Also selbst der einzige, wo ich mir vorstellen könnte, okay, wenn wir viel zu viel Geld haben und uns einen mittelmäßigen Erstligastürmer holen wollen, dann holen wir uns den Roque Santa Cruz. Das ist der einzige Spieler von denen, den wir vielleicht
noch
sogar...
Er ist immer noch
unter Vertrag bei denen. Er wurde zwar immer hin und her gewechselt. Ich glaube, letzte Saison hat er bei Blackburn gespielt. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat letzte Saison... Ja, nee, bei Betis Sevilla hat er letzte Saison sogar gespielt. Ja, keine Ahnung, wie er da gespielt hat. Aber das ist ein Spieler, der ist nominell noch bei denen unter Vertrag. 30 Jahre, den könnten wir uns mit viel Glück vielleicht noch ausleihen, wenn wir dem Scheich sagen, hier komm auf ein schönes Sushi-Essen in Frankfurt vorbei. Der hat sogar 7 Tore geschossen, ich habe gerade mal nachgeguckt, in der letzten Saison in Spanien, aber gut. Aber ansonsten haben die alle Stürmer, die sind viel zu gut für uns. Ne? Mhm.
Wobei, so ein Balotelli mit Krombacher Schriftzug könnte ich mir schon gut vorstellen.
Den kannst du. Der ist selbst wahrscheinlich mit 35 ist der noch zu teuer für die Eintracht.
Ja, ich befürchte auch fast, ja.
Müssten aber doch eigentlich die ganzen Nachtclubs in Frankfurt irgendwie zusammenlegen und sagen, den sponsern wir mit, weil das kriegen wir doch dreimal wieder raus.
Auf jeden Fall. Er ist auch zumindest einer, der trotz seiner Exzentrik das wahrscheinlich mit Toren zurückzahlen will.
Ja. Vermutlich, ja. Ihr könnt ja den Vorschlag bei eurem nächsten Zug durch die Gemeinde ja mal unterbreiten.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Wer zieht denn hier durch die Gemeinde?
Niemand. Lanich war der zweite, den wir erwähnt haben.
Genau.
Ja, also wie schon gesagt, null Erwartungshaltung, den habe ich auf meiner Liste irgendwie gar nicht.
Der
kann nur positiv überraschen.
Genau. Ja.
Ohne Scheiß, überhaupt keine Euphorie. War auch nicht, als der Wechsel stattgefunden hat, hat sich jeder gedacht, ja, ist er halt da. Es ist ja auch gar nicht persönlich gemeint, aber ich glaube, er hat auch bisher in der Bundesliga keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. War ein gutes Spiel gemacht und jetzt mit Karlsruhe abgestiegen. Mit Köln natürlich. Ja, was sollst du sagen? Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht, ne? Ansonsten, Anderson ist zurückgekommen, nachdem die Laie ja schon letzte Saison stattgefunden hat, haben wir ihn fest verpflichtet, gekauft haben wir den, ne?
Genau, hat einen Vertrag bis 2015.
Für 800.000 Euro ist eigentlich gar keine schlechte Sache.
Nee, also vor allen Dingen, wenn du mal siehst, dass eigentlich eine festgeschriebene Ablösesumme von 1,5 Millionen da war, haben wir jetzt 700.000 gespart im Prinzip.
Ja, das ist auf jeden Fall eine fuchsige Angelegenheit. Blöd ist er halt, dass er jetzt die ganze Zeit irgendwie krank war und jetzt, was man ja aktuell mitgehört hat, hat er, glaube ich, 4-5 Kilo oder so verloren, ne? Und ist auch komplett außer Form. Heißt im Gleichzug, dass er uns die ersten Saisonspiele wahrscheinlich gar nicht mit seiner vollen Kraft zur Verfügung stehen wird. Ist auch wieder ein bisschen blöd.
Vermutlich nicht, ne. Ja.
Aber trotzdem, für 800.000, sage ich mal, ganz ehrlich, der Spieler hat in der zweiten Liga seine Qualität schon bewiesen. Wenn er das in der ersten Liga bestätigen kann, auch wenn es erst nach 3-4 Spielen sein wird, 800.000 Euro haben sich dann schon gelohnt, ja.
Ja, ja, also das war ordentlich verhandelt von...
War wiederum sehr gut.
Hübner, ja.
Ja. Genau, und dann, wen gibt es noch? Den Inui. Takashi Inui. Der Mann aus Japan. Hat ja eine Weile gedauert, bis wir mal wieder einen Japaner bekommen haben, nachdem ja die Japan-Invasion in der Bundesliga relativ erfolgreich war. Ich erinnere an Kagawa, aber da gibt es auch ganz andere. Sakai und so weiter und so fort. Haben wir uns jetzt auch mal so einen Mode-Japaner geangelt. Modern. Ja, in der zweiten Liga teilweise ganz gute Spiele gemacht, aber jetzt 1,2 Millionen für Zweitligaspieler zu bezahlen. Ich weiß nicht so genau.
Ja, also da bin ich auch noch gespannt. Und ich glaube, da kommt jetzt auch wieder das Thema zum Tragen, was wir eben hatten. Der braucht halt eigentlich auch so einen, ich sag mal, Integrationshelfer. Also was da im Moment teilweise auch so an Sachen schon rauskam, wie spricht kein Deutsch, hat den Deutschkurs letztes Jahr abgebrochen, weil ist ihm alles zu schwer. Das erinnert mich doch arg an Kaio. Der hat den Deutschkurs auch abgebrochen, weil war ihm alles zu anstrengend, neben dem Fußballspielen noch Deutsch zu lernen und heieiei. Und also da, glaube ich, ist der Knackpunkt der, dass man gucken muss, dass der Junge möglichst schnell Fuß fasst und dass das Leben abseits vom Fußballplatz geregelt wird. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass der bei uns seinen Durchbruch schafft. Aber ich habe den nicht wie die Zeitschriften in meinem Umfeld für die Startelf von Saisonbeginn an auf der Liste.
Mhm. Nee, definitiv nicht.
Ich befürchte auch, dass er, wenn sie das Problem nicht in den Griff kriegen, dass er irgendwie den Rest der Saison einfach nur ein Ergänzungsspieler bleiben wird. Ja. Weil irgendwie mir fehlt der Glaube, dass der sich da so richtig durchsetzt, sondern ich fürchte halt auch, dass es so ein, auch auf dem Platz so ein Missverständnis bleibt.
Ja, ich hoffe halt wirklich, dass es nicht der Fall ist. Also ich meine, ich habe mal im ersten Training, habe ich mir natürlich mal angeguckt, der hat schon ein feines Füßchen, ist aber auch ein ganz schönes Hemd. Na gut, wie groß ist der? 1,65 oder so. Wird ja auch immer gesagt, dass er eigentlich nochmal ein bisschen zulegen muss. Ich habe schon die theoretische Hoffnung, und das ist halt der Unterschied zwischen Japaner und auch Südamerikaner. Die Japaner gehen eigentlich relativ professionell eigentlich an die ganze Sache ran. Ja, und die haben schon gemerkt, das ist schon mal eine feine Angelegenheit, wenn ich überhaupt hier in Deutschland spiele, jetzt gerade auch in der ersten Liga. Der wollte ja jetzt auch eigentlich unbedingt in der ersten Liga, deswegen konnte der Wechsel ja auch stattfinden. Der hat eigentlich auch ein richtiges Freundeumfeld, wenn ich höre, dass der täglich mit Kagawa oder wöchentlich mit Kagawa telefoniert. Der könnte ihm vielleicht auch ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Und dann darfst du auch nicht vernachlässigen, wenn das einigermaßen funktioniert in Frankfurt, dann ist er ja auch eigentlich ein ziemlich großer Star in Japan. Ja. Und gleichzeitig ist es auch eine absolute Win-Win-Situation für den Japan-Tourismus in Frankfurt. Das will ich auch mal sagen. Deswegen hat sich ja jetzt auch die Frankfurter Gemeinde schon, Frankfurter Japan-Gemeinde schon eingesetzt, ihm einen Dolmetscher zur Verfügung zu stellen und ihm auch da schon ein bisschen Betreuung an die Hand zu geben, finde ich eine sehr gute Sache, weil es ist so ein Geben- und Nehmen-Geschäft, weil wenn das richtig
ja, ist, aber da habe ich irgendwie damals nach Takahara und wie hieß nochmal der andere, den wir da im Mittelfeld hatten?
Junichi Inamoto.
Genau, die geborene Grätsche. Damals hatte ich dann auch so die Hoffnung von wegen, ja, ist doch cool, da musst du im Prinzip, muss irgendwie an jedem Flughafen einen Eintracht-Shop hin, wo irgendwie Trikots verkauft werden und so weiter und so fort. Aber sind wir doch mal ehrlich, da tut sich doch unsere Eintracht auch eher meistens schwer. Also ich verstehe, was du meinst, Marvin, und auch das Potenzial wäre da, wenn er durchstarten würde. Aber allein der Glaube, dass wir irgendwie da die Sahne von der Milch heben oder was auch immer, bezweifle ich.
Ja, wobei das dann aber auch damit zusammenhängt, das hängt mit der mangelnden Geschäftstüchtigkeit der Eintracht wieder zusammen. Das heißt, wenn der Takashi nur einigermaßen die Leistung bringt, dann wäre da schon was möglich. Aber das hängt dann auch wieder mit der Eintracht zusammen, dementsprechend, was sie tun. Und ich denke, auch gerade von den Erfahrungen, die wir in den letzten Tagen auch nochmal gesammelt haben, Jesus, was wir da auch schon gehört haben, ne, auch in was man muss man sagen, ist es relativ, ja, begrenzt im Endeffekt, dass man da die Hoffnung hat, dass die jetzt da großartig die Hände in die Hand nehmen und da mal was machen. Aber gut, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Zumindest muss er sich erstmal einen Platz entwickeln. Ich hoffe, dass da das einigermaßen funktioniert. Technisch begabt ist er auf alle Fälle, aber ob das für die erste Liga reicht, wissen wir nicht.
Ja.
Aber das ist halt typisch jetzt. Wir haben viele Spieler gekauft, Ocean, Inui, das sind Zweitligaspieler, die sich nur in der zweiten Liga präsentiert haben. Ob das 1:1 auf die erste Liga zu übersetzen ist, das bleibt alles abzuwarten. Zum Glück haben wir ja noch ein paar andere Leute verpflichtet. Wen gibt's da noch?
Wen haben wir noch auf unserer schlauen Liste?
Oh, ja, ich sehe schon. Den Mann, da war ich sehr, sehr zufrieden, aber wie ich immer sehr, sehr zufrieden mit neuen Torhütern bin. Ja, der Herr Trapp ist eigentlich eine richtig stark geile Verpflichtung. Ich bin total gehypt, dass wir diese Verpflichtung frühzeitig gemacht haben, weil ja die halbe Bundesliga eigentlich Torhüter gesucht hat. Und wir haben mit Kevin Trapp eigentlich einer der größten deutschen Torwarttalente uns angeangelt. Steht er denn momentan regelmäßig auf dem Platz?
Das ist genau die Befürchtung, die ich momentan habe. Ich habe so das latente Gefühl, dass der Nikolov momentan die Nase vorne hat. Wenn ich mir angucke, was so über das Trainingslager berichtet wird, wie die Testspiele gelaufen sind, wer im Tor stand. Ich weiß nicht, ob der Trapp auch teilweise verletzt war oder unpässlich war. Also mir spielt der Nikolov zu oft,
das
als dass ich glaube, dass der Trapp die Nummer 1 am ersten Spieltag ist. Ich weiß nicht, ob der Fee sich da schon festgelegt hat, aber aus dem, was ich so lese im Moment, habe ich das Gefühl, dass der Nikolov am ersten Spieltag im Kasten steht.
Ja, das Gefühl
wie üblich
drängt sich mir auch auf. Aber genau, wen wundert's denn? Also so wirklich wundern tut's mich nicht. Die Hoffnung war da, aber so
ach, doch, ganz ehrlich, mich wundert's schon ein bisschen, weil ich halte auch ganz ehrlich, du hast selten mal so ein Talent bekommen, wie du jetzt bekommen hast. Und ja, in der letzten Saison stand es bei weitem noch mehr in den Sternen, weil sich damals der andere Kölner Torwart, ich muss jetzt schon wieder den Namen, muss ich mir schon überlegen, weil es schon wieder so lang her ist.
Fährmann.
Fährmann, der ist auch schon länger weg. Ich meinte den ja, Torwart von
genau Köln. Den.
Kessler,
genau.
Ach, gut. Ja.
Da waren wir ein bisschen skeptischer, weil der gut, okay, bei St. Pauli ist er auch abgestiegen. Aber Trapp ist eigentlich ein wirklich guter Torwart, nur 21 Torwart. Und ich weiß nicht, ob man ihn auch nicht einfach mal durchdrücken muss. Ja, das müssen wir mal sehen. Vielleicht haben die intern auch eine Regel getroffen. Ich denke sowieso, dass es schon Nikolovs letzte Saison jetzt wird. Aber man muss jetzt sehen, dass man ihn da auch mal jetzt hinbekommt, wenn Kevin Trapp, dass er Stammspieler ist, auch bei der Eintracht. Und da muss man auch mal durchs Feuer gehen. Weiß nicht, ob man da nicht einen Fehler macht, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt wieder die sichere Nikolov-Nummer. Aber ganz klar, womit hängt es zusammen, dass wenn am Ende der Nikolov das erste Saisonspiel macht, womit hängt das zusammen? Genau, wir haben keine eingespielte Innenverteidigung.
Ja, das kann gut sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell eine Taktik vom Fee sein wird, zu sagen, okay, wir nehmen den Nikolov für die ersten 2-3 Spiele, um die Innenverteidigung zu stabilisieren, um hinten jemanden zu haben, der Sicherheit gibt, und sagen dann, okay, ab 4., 5. Spiel kommt dann der Trapp langsam rein, wenn vorne ein bisschen Stabilität da ist.
Ja, auch genau das andere, wie du es in der letzten Saison gemacht hast, weil da haben wir den Fehler gemacht, wir hatten eine komplett umsortierte, uneingespielte Innenverteidigung, da hat die ersten 3 Spiele, hat dann der Kölner Torwart, der Kessler, hat dann diese Spiele gemacht, hat sie mehr schlecht als recht gemacht und dann war er weg vom Fenster. Vielleicht ist, wie du, guter Punkt, ist mir gar nicht gekommen, vielleicht wäre das halt genau die ganz gute Situation, okay, Nikolov, den kannst du immer reinstellen, kannst auch nicht viel verkehrt machen und wenn wir uns eingespielt haben, können wir einen Trapp vielleicht mal reinsetzen.
Ja.
Aber gut, da müssen wir mal abwarten, was die Zeit halt bringt.
Ja,
so, Thema Neuzugänge, nochmal kurz eine Überlegung, die mir gerade so parallel kam, mit Blick auf den Berater, der unter anderem Bastian Ocikpa, Kevin Trapp, Carlos Zambrano, über den quatschen wir vielleicht gleich nochmal, Matthias Lehmann und so weiter, Stefano Celozzi, ist alles irgendwie der gleiche Haufen und dieser junge Mann beziehungsweise diese Firma hat unter anderem auch einen Herrn Lakic unter Vertrag, der seines Zeichens bei Wolfsburg wohl auch irgendwie nicht mehr den Premium-Sitzplatz hat. Was wäre denn das als Stürmer?
Ja, zu teuer.
Ja, wahrscheinlich das, aber eigentlich grundsätzlich eine ganz gute Idee. Ausleihen wirst du ihn eh nicht. Das haben wir ja letzte Saison schon gemerkt, wie schlecht es mit Wolfsburg funktioniert, überhaupt Leute auszuleihen. Ja, Magath stellt sich ja komplett quer. Wenn, dann müsstest du ihn kaufen. Gut, an Lakic ist halt auch Werder Bremen dran, weil die suchen auch eine relativ erfahrene Stimme. Aber es wäre eigentlich eine gute Alternative. Oder was meint ihr?
Wusste ich gar nicht, dass die alle bei derselben Firma unter Vertrag sind.
Die Liste ist ewig lang.
Und es sind so diese Typen, also Highlight-Spieler von dem Fuzzi sind irgendwie Götze, Groß, Reus, Hövedes. Und danach kommen so diese ganzen typischen, ich sag mal, B-Spieler wie irgendwie Polanski und Trapp und Rita und Rensing und so weiter.
Und von daher aber der scheint ja dann bei seinem Scouting auch schon ein gewisses Konzept zu haben, weil das sind ja alles relativ identische Spielercharaktere.
Ja, ja.
Also es sind jetzt alles nicht so die völlig Unbekannten. Also der hat da schon so den ein oder anderen Namen dabei, den er schon ein paar Mal gehört hat. Also
steht in welchem verwandtschaftlichen Grad zum Hübner nochmal?
Hoffentlich in einem guten.
Keinen Bekannten.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Jetzt hast du mich auf neugierig gemacht, das habe ich nämlich auch mal ein bisschen nachgeguckt. Da gibt es schon den einen oder anderen ganz guten Namen, der diese Saison noch nicht gewechselt ist und vielleicht nochmal einen Verein wechseln könnte. Ja. Bleibt abzuwarten, ja. Aber klingt nicht schlecht. Also Lakic, ja, muss man ja auch sagen, der hat eine richtig gute Saison in Lautern gehabt, dann hat er den Multimillionen-Euro-Vertrag bei Wolfsburg unterschrieben, danach war Ende Gelände, ne? Ja. Aber mit 28 wird es halt jetzt nochmal Zeit, entweder zu zeigen, dass ich es richtig drauf habe oder dass ich eigentlich meinen Vertrag aussetze. Ist halt auch. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Überlegung. Wäre wahrscheinlich trotzdem einer der ersten Stürmer bei der Eintracht, seien wir ehrlich. Momentan bietet sich kaum einer an. Wenn der Lakic jetzt bei der Eintracht, jetzt hier vorbeikommt, hätte er eigentlich schon eine Position relativ sicher.
Ja.
Naja, gut. Ansonsten, Otipka hast du schon eben erwähnt, ein Mann für die linke Seite, eine super Sache, finde ich. Den haben wir nämlich auch kostenlos bekommen und kostenlos, ja. Haben wir nicht kostenlos, 600.000, aber 600.000 für einen deutschen Linksverteidiger ist keine schlechte Sache.
Ah, der Celozzi war kostenlos, ne?
Ja. Genau. Ja. Celozzi, weiß ich auch nicht, welche Rolle der jetzt in der Mannschaft, in der ersten Mannschaft spielt, scheint sich schon bei den weiblichen Eintracht-Fans relativ gut durchzugesetzt haben, aber das muss ja nicht heißen, dass er also auf die Leistung auch auf den Platz bringt, ja. Aber Otschipka für die linke Seite finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Hat auch schon mal eine ganz gute Saison in Rostock gespielt, war ja dann jetzt bei Leverkusen, da hat er eigentlich unregelmäßig nur gespielt. Aber wie gesagt, er hat ja die ersten 2-3 Spiele seinen Stammplatz eigentlich auf jeden Fall sicher, weil unser lustiger Vogel für die linke Seite ja gesperrt ist.
Ja.
Ja, so ist es. Will keiner mehr was mehr aus Chipka sagen, ist mir völlig unverständlich. Dann in der Innenverteidigung haben wir Demidov, ein Spieler, der nicht diesen typisch norwegischen Namen hat, trotzdem ein Norweger ist. Da hat ja der Jan Aro Fjordhoft gesagt,
das ist ein guter, ja.
Wenn er nicht zu viel laufen muss, dann wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Nummer. Wir haben ihn für 500.000 Euro verpflichtet von Real Sociedad San Sebastian. Hat einen Marktwert von wie viel? 2,0. Naja, klingt eigentlich so nicht nach einer schlechten Angelegenheit für einen Nationalspieler.
Wobei ich immer sage, der Marktwert ist immer das, was dafür bezahlt wird. Und wenn die Einzigen, die für ihn halt 500.000 bezahlt haben, wir waren auch okay.
Ja. Ja, klar, Logo. Aber ich denke mal, könnte eine ganz gute Sache sein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den noch kein einziges Mal spielen sehen.
Nee, ich auch nicht.
Also gesehen habe ich es auch nicht. Heute Abend wäre, glaube ich, eine Chance gewesen, wenn genau. Das Stream dann funktionieren würde. Den Berichten vom Herrn Durstewitz zufolge, den hat er noch nicht zu 100% überzeugt. Da war im letzten Testspiel gegen Lou, wie heißt's?
Ach, du meinst Lagerblin Lubin.
Genau, er hat da wohl ein ziemlich schlechtes Spiel hingelegt. Ob man das jetzt unbedingt werten kann, weil die Jungs wohl alle auch ziemlich fertig gewesen sein müssen, sei mal dahingestellt. Es ist ein kleines Überraschungspaket für mich, aber an den habe ich im Gegensatz zum Lanisch schon relativ große Erwartungshaltung. Also das ist für mich jetzt erstmal rein nominell gesehen der Mann neben Andersen, sobald er fit ist. Mhm. Aber schauen wir mal, ob er einen Butcher wirklich verdrängen kann. Muss mal gucken.
Ja, mal schauen, ne? Gut, dann haben wir Celozzi, wie schon gesagt. Ja, ein Mann, der von Stuttgart kam, nachdem er dort ja eigentlich mehr oder weniger, ja, kann man schon sagen, aussortiert wurde. Hat sich ja anscheinend intern da auch ein bisschen verspielt. Ist 23 Jahre alt, ist eigentlich immer noch relativ jung. Rechter Verteidiger, hat eine richtig gute Saison damals gespielt beim KSC. Deswegen ist er dann auch gewechselt für 2,5 Millionen zum VfB. Aber da hat er sich ja nicht wirklich durchgesetzt. Ne?
Nein.
Wobei da ja diese komische Facebook-Nummer war.
Ja, genau.
Im Idealfall, also ist es so eine Nummer, der hat halt einmal Scheiße gebaut und war halt dann war verbrannte Erde beim VfB, aber vielleicht zündet er bei uns nochmal.
Ja, genau. Und mit 23 Jahren besteht er der Möglichkeit, also ich habe auch, was ich gelesen habe, hat er sich eigentlich bisher auch ganz gut gemacht. Also muss schon sagen, vielleicht klopft er eher ans Tor zur ersten Elf, als man das vielleicht so gedacht hätte. Gut, wobei rechte Verteidigerposition ist normalerweise ja relativ belegt. Aber da weiß man ja auch nicht, was da noch so kommt. Ne?
Also ich finde es ganz gut, dass wir endlich da auch mal ein Backup haben. Ne? Ja, Sebi hat letztes Jahr komplett durchgespielt. Der war einmal verletzt, ich glaube sogar im letzten Spiel. Da war er irgendwie angeschlagen wegen Erkältung oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also ein Spiel hat er, glaube ich, nicht gemacht. Und wer hat denn da hinten gespielt? Ich glaube, den Rode hat er auf einmal nach hinten rechts gezogen. Also da war ja überhaupt keine Alternative da. Von daher, wir haben eine Alternative da und da ja, kannst halt auch mal ein bisschen variabler spielen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Am Jung vorbeikommen kann ich mir nicht vorstellen, dass er das schafft.
Nee. Gut, dann Aigner war eigentlich auch eine ganz gute Verpflichtung. Gerade auch für Lau, muss man sagen, kann man nichts falsch machen. Kam von TSV 1860 München. 24 Jahre alt, rechts außen. Der kämpft um die Position, ich glaube, zusammen mit Karim Matmur, ne?
Genau, also ich finde die Verpflichtung Weltklasse. Matmur hat mich nie zu 100% überzeugt. Rode auf der Position ist für mich verschenkt, weil der im defensiven Mittelfeld einfach 100-mal bessere Spiele macht als auf rechts außen. Ja. Von daher finde ich das richtig gut, ihn da verpflichtet zu haben. Was ich bis jetzt gelesen habe vom Trainingslager, muss er auch da eine ganz gute Figur abgebildet haben. Ich hoffe, dass er sich auf rechts gegen Matmur durchsetzt. Ist meiner Meinung nach keine große Konkurrenz, also der Matmur. Also für mich ist da der Aigner erstmal auf rechts gesetzt.
Ja gut, und letzte Saison 30 Tore, bei 30 Spielen 11 Tore und ich glaube noch einige Vorlagen, ich glaube sogar 7 Vorlagen für einen Mittelfeldspieler ist das natürlich eine ordentliche Angelegenheit, ne? Muss man auch sagen. Und den dann für Lau zu bekommen, gut, das war eine ganz gute Verpflichtung, die wir ja schon eigentlich in der zweiten Liga-Saison schon getätigt haben. Auf jeden Fall eine gute Sache, schauen wir mal, wie es halt läuft. Ne? Aber nominell gute Angelegenheit.
Ja.
Und das war es ja eigentlich mit den originären Neuverpflichtungen, ne?
Ja, aber wenn wir gerade mal so über Mittelfeld, rechte Seite gesprochen haben, das ist ja relativ klar. Wie seht denn ihr das auf links? Also ich meine, auf links haben wir einen Benny Köhler. Ich würde eigentlich ganz gerne einen Sonny Kittel da sehen, der es aber extrem schwer haben wird. Ein Hoffer könnte da auch spielen, wenn man im Ocean vorne alleine nicht traut. Das wird eine hart umkämpfte Position.
Kann der Inouye nicht auch links?
Inouye, eigentlich ist der in der Mitte, aber den ziehen sie auf links, weil die Mitte von Meier besetzt ist.
Mhm. Also ja, das wäre je nach Qualität, die er raushängen lässt, halt auch ein Kandidat prinzipiell. Also so ganz ausschließen kannst du da nicht.
Also ganz ehrlich,
ich fürchte, es wird eine Köhler-Nummer werden.
Ja,
also sprich, ja, gar nicht mehr, also Köhler ja in Ehren, hat ja eine ganz gute Runde jetzt gespielt und so weiter und ist ja im Moment auch sehr selbstbewusst, hat ja mit so ein paar Statements auch irgendwie schon gesagt, dass er im Moment der Platzhirsch ist. Ist auch soweit okay. Was ich sagen würde ist, ich fände es gut, wenn Köhler einfach sich spielt, weil er sich durchgesetzt hat gegen eine starke Konkurrenz und das sehe ich im Moment nicht. Also ich sehe im Moment, dass er sich einfach durchsetzt oder dass er einfach spielt, weil er halt gut ist, aber halt nicht, weil er sehr gut ist. Ja? Und ich hätte es halt auch gern, dass dort einfach so richtiger Konkurrenzkampf ist.
Also ich finde, auf der Position ist richtiger Konkurrenzkampf. Ich halte den Kittel für eine echte Alternative zum Köhler. Der steht meiner Meinung nach dem in nicht viel nach. Dem fehlt natürlich noch Erfahrung. Das ist ganz klar, die kann er nicht mitbringen. Und es ist natürlich auch schwer, wenn du einen Aigner auf rechts hast, der relativ unerfahren und jung ist und dann einen Kittel auf die andere Seite stellst, ist schwer. Ein Inouye, weiß ich nicht, hat halt auch die sprachliche Barriere. Also ich glaube schon, dass da die Konkurrenz groß ist.
Also ganz ehrlich, wir haben eigentlich normalerweise ein richtig gutes Mittelfeld, wo eigentlich überall ein bisschen Konkurrenz am Start ist. Ne? Also auch, wenn wir sagen, defensives Mittelfeld ist ja Schwegler und Rode ja eigentlich gesetzt, aber selbst Lanek, naja, okay, hat auch ein paar Bundesligaspiele gemacht. Und ich denke auch, dass sich Köhler eigentlich durchsetzen wird. Ich glaube, der hat bei einem der letzten Testspiele hat er, glaube ich, auch alle Tore geschossen oder 3 oder 4, ja. Also der scheint schon ganz gut im Training zu sein. Meier ja momentan auch, was wir heute gesehen haben. Anscheinend haben sie gerade 4-1 gegen Red Bull Salzburg, auch wenn das nur die B-Besetzung von Salzburg war, gewonnen. Das ist ja auch eine ganz akzeptable Angelegenheit. Also das Mittelfeld klingt für mich eigentlich insgesamt ganz gut. Ja. Ich hätte auch normalerweise lieber den Sonny, aber der war ja jetzt auch die ganze Zeit erkältet, hat auch, glaube ich, eine Verletzung gehabt, dass er da ein bisschen zurückgeworfen wurde. Deswegen wird er auch auf jeden Fall wahrscheinlich nicht spielen beim ersten Saisonspiel. Aber ich denke, so das Mittelfeld mache ich mir von allen Positionen bei der Eintracht am wenigsten Sorgen.
Ja, also Sorgen mache ich mir auch keine. Nur. Schauen wir mal.
Herr Jesus, Sie klingen gerade wie aus der Mülltonne.
Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das jetzt am Jesus liegt. Also es ist immer nach einer Stunde 10 bis Stunde 20 und es ist immer jemand anders von uns. So.
Herr Jesus, ich werfe Sie mal raus und hole Sie mal neu hinzu. Einen Moment bitte.
Da war er weg. So, jetzt könnte Jesus Witze erzählen, wie jemand übers Wasser läuft oder so.
Da ist er doch schon wieder.
Nee, ist er noch nicht, aber er ist im Anmarsch. Herr Doktor?
Jupp.
Hervorragend.
Wenigstens funktioniert es ja jetzt.
Genau. Wir waren...
Ja, Mittelfeld macht sich keiner von uns Sorgen.
Nee, absolut nicht. Also die meiste Sorge mache ich mir momentan echt bei dem Sturmthema, dass ich arge Bedenken habe, dass wir keinen haben, der in der Lage ist, da vorne mal irgendwelche Tore zu schießen. Und nur auf einen Meier, der vielleicht trifft, will ich mich da auch nicht verlassen.
Ja, stimmt. Wobei Meier anscheinend auch wieder eine gute Frühform hat. Hoffentlich kann er die auch in der Bundesliga zeigen, ne? Gut. Aber gut, das sind so die neue Zugänge, die Abgänge. Zugänge hatten wir noch ein paar Jugendliche, ne? Also wie den Herr Kempf oder den Marc Stendera, der sich anscheinend auch ganz gut präsentiert hat. Aber da, die sind beide noch 16 und 17. Da muss man noch abwarten, wie das läuft, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ganz schwer.
Aber ich finde es gut, das muss ich sagen, ich finde es gut, dass Armin Fee frühzeitig den Jungs gesagt hat, kommt mal mit. Und die waren ja, glaube ich, im ersten Trainingslager auch dabei. Ich denke, schaden kann das denen auf keinen Fall.
Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, da frühzeitig anzufangen, Spieler aufzubauen, ist nicht verkehrt. Die auch frühzeitig mit in die Mannschaft sauber zu integrieren, ist auch ein guter Weg. Und ich glaube, das passt so in Summe dann jetzt schon ganz gut.
Mhm. Kann man machen.
Sollte man tun. Dann gab es ja heute, glaube ich, die endgültige Entscheidung wegen diesem Thema, wer denn jetzt bei welchem Spiel denn überhaupt mit rein darf. Und die Eintracht hat dieses Ergebnis angenommen. Was waren es jetzt? 25.000 dürfen?
Nee, ja, insgesamt sind es 32.500. Ne? Und genau, aber zu Hause sind es, also nur Heimleute sind es irgendwie 26.000. Genau. Sind eigentlich alle Dauerkarteninhaber.
Ja, wobei, also das habe ich gestern auch gelesen, dass damit alle Dauerkarteninhaber rein dürfen. Aber in dem Urteil stand ja auch drin, dass die nur auf Sitzplätzen platziert werden dürfen.
Das heißt, genau. Wir werden umgesetzt. Also das meine einer wird umgesetzt.
Ja, da würde ich mal noch ein Fragezeichen hinmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Dauerkarteninhaber der Stehplatzkarten rein dürfen.
Ja, aber die Eintracht hat doch insgesamt nur 26.000 verkauft. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ein Großteil davon ist im Stehblock und der Stehblock muss zubleiben.
Die anderen Karten an andere Leute verkauft werden und nicht an die Stehplatzkarten immer aber gegeben werden. Also und, ohne aber, dich jetzt diskreditieren zu wollen, Marvin.
Aber was machst du denn dann, wenn die sagen, ja, okay, du bist ein Stehplatztyp und deine Karte, die wir haben ja, unser Urteil heißt ja, dass wir 26.000 Leute reinlassen und deine Karte, die du normalerweise jetzt gekauft hast, dein Anrecht als einer der Stammgäste da reinzugehen, die geben wir an irgendeinem anderen Hansel. Ja, dann können die sich aber über mehrere Klagen gefasst machen.
Ja gut, aber auf der anderen Seite sagt das Urteil ja, du darfst 26.000 Heimfans reinlassen, aber keinen Stehplatz. So, jetzt hast du eine Dauerkarte, die auf Stehplatz...
Du musst sie personalisiert haben.
Genau.
Das heißt, du musst von allen Leuten sicherstellen, dass derjenige, der die Karte hat, auch derjenige ist.
Ja,
und das
genau.
Ist beim Großteil der Stehplätzen halt auch nicht möglich.
Hast du recht, ja. Das ist ein größeres Problem.
Also ich würde jetzt auch den gleichen Weg einschlagen, ja, den Alex sagen, da hat, dass die Stehplatz-Dauerkarteninhaber außen vor sind. Die kriegen eine Entschädigung und es dürfen die rein, die Sitzplatz-Dauerkarten haben und wer dann noch rein will, muss neue Karte kaufen.
Hast du sie jetzt ausgedacht oder ist das das, was die...
Das ist das, was ich vermute.
Ach so, okay. Ja, also wir werden sehen.
Ich wünsche es dir nicht, Marvin, aber ich vermute auch, dass es in die Richtung geht.
Mhm. Ja, Werbe, gut, ja, von mir aus, schauen wir mal. Gut, ansonsten.
Wird es ja die Tage über hoffentlich ein offizielles Statement geben, oder?
Ja, gut,
ich denke auch. Es sind ja erst nur noch 2 Wochen, also so langsam müssten sie dann jetzt, nachdem das Thema geklärt ist, wenn sie dann wirklich einen Teil der Leute außen vor lassen, denen mal eine Info zuwerfen und sagen: Hier, du kriegst eine Entschädigung oder irgendwas.
Ja, ansonsten setze ich mich halt vor das Stadion und grill dort. Also ist mir auch egal, ja. Ah gut, okay. Ja, aber an sich, ja, das Urteil, was soll man sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch relativ unzufrieden, aber es ist halt ein grundsätzliches Problem, die Urteilsbegründung, weil diesmal wenigstens auch ziemlich ordentlich und hat eine ordentliche Begründung geliefert, dass auch keiner mit der Situation zufrieden ist, auch die Richter waren mit der Situation nicht zufrieden. Es trifft immer die Falschen. Theoretisch, wenn du ganz krass bist, könntest du auch überlegen, eine Sammelklage anzustrengen gegen den DFB, weil das Sippenhaft, was jetzt jeden Tag verwendet wird, für jeden Mist, erst für die Trigulla oder wie die heißt, hier die derjenige, der es mitbekommen hat, für die Olympioniken, die ja jetzt ausgeschlossen wurde, mehr oder weniger, oder selbst Trainingslager verlassen hat, oder auch London verlassen hat, weil sie einen NPD-Freund hat, und da wurde ja auch gesagt, ja, man darf nicht alle Leute in Sippenhaft nehmen, und dann die Fußballfans sind ja sowieso alle in Sippenhaft, bla bla bla. Muss man mal sehen. Aber im Endeffekt könntest du auch sagen, ja, wir machen jetzt eine Sammelklage, weil wir haben doch gar nichts gemacht. Und da muss der DFB anders versuchen, das zu regeln. Für mich scheint es ja sowieso so, dass die gar kein richtiges Konzept noch haben, wie sie diese ganze Problematik, die sich teilweise selbst erschaffen haben, überhaupt wieder lösen können. Aber immerhin finde ich es besser, dass wir jetzt, ursprünglich waren es nur 25.000, die ins Stadion dürfen, jetzt sind 32.000, wirkt es wenigstens nicht ganz so leer.
Ja, wobei die paar mehr Zuschauer, die jetzt reinkommen, die haben uns halt auch richtig viel Geld gekostet, ne? Also wenn ich das richtig gelesen habe, dann hatten wir vorher 50.000 Euro Strafe und die wurde jetzt in dem Zuge auch nochmal erhöht auf 100.000. Also die ganze Aktion ist uns richtig teuer zu stehen gekommen und das ist halt die Sache, die mich am Ende des Tages richtig ankotzt.
Ja, gerade wenn du überlegst, dass die Einnahmen, dass die Kartenverkäufe ja sowieso nicht komplett an die Eintracht fließen, sondern ein Teil ja an den berühmten, lustigen Vermarkter Sports 5, glaube ich. Ja? Ja. Also insofern, die Eintracht hat finanziell durch die ganze Angelegenheit nicht wirklich viel gewonnen. Man kann sagen, wenn die Eintracht jetzt mal schlau wäre, könnten sie das so vermarkten, wir haben nur für unsere Fans gekämpft, dass möglichst viele Fans von uns reinkommen und wir akzeptieren das jetzt und das ist unser einziger Grund, wir machen da keinen Gewinn mit. Das könnten die alles mal machen, aber die Eintracht, ja, marketingtechnisch sind die ja sowieso, wie man gerade merkt, nicht so wirklich ganz vorne dabei.
Also was ich an der Stelle machen würde, ist, ich würde vielleicht nochmal den einen oder anderen, der die Worte Eintracht, SGE oder sonst irgendwas nutzt, ich würde die einfach mal abmahnen, um ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen, um die 100.000 halt zu kompensieren. Ne? Also da ist mit Sicherheit auch was zu holen.
Ja, und sich ja nur die Fotos von der Saisoneröffnung anzugucken, da gibt es ja ein paar, denen du mal so ein Schreiben schicken könntest.
Auf jeden Fall. So sieht es mal aus hier.
Ja, wenn die es nicht machen, machen wir es und schenken es dem Verein.
Genau, ich zeige jetzt hier jeden an.
Tja, das war. Aber gut, ansonsten, was kann man zu dem Urteil noch sagen? Immerhin hatten wir, das war schon ein Teilerfolg.
Ja, also ich glaube, wir können echt froh sein, dass es geschafft haben, dass jetzt mehr Fans reinkommen. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich unter diesem Motto, lasst uns gucken, dass wir möglichst alle die vielleicht irgendwie eine Dauerkarte haben, so annähernd reinbekommen, dass wir da zumindest den Fans eine Leistung bringen können. Und dann nehmen wir halt lieber die 100.000 Euro Strafe und dann ist auch gut. Ich meine, dass wir mit irgendeiner Strafe rechnen mussten, war ja klar.
Ja gut, das war klar. Also die halt auch zu Recht, da gibt's halt auch gar keinen drumherum.
Ja.
Die Frage ist halt auch nur, wie es weitergeht. Ne? Da könnte man uns vielleicht auch mal überlegen, also es sprengt jetzt hier mit Sicherheit den Rahmen.
Ja.
Könnte man vielleicht auch mal eine Sondersendung zu machen. Also die ganze Fan-Thematik, die wir haben, die mir mittlerweile richtig, richtig auf den Sack geht. Keine Ahnung, jetzt auch wieder diese Pyro-Geschichten in Mannheim. Weißt du, wir sind mitten in der Verhandlung. Die Eintracht kämpft dafür, dass wir ins Stadion können. Und irgendwelche Hornochsen meinen da, irgendwelche Traditionen ausgraben zu müssen. Weißt du, gerade mal 14 geworden, eingeschult vor 2 Tagen und erzählen jetzt irgendwas von Traditionsspielen gegen Waldhof Mannheim. Ich könnte kotzen. Oder diese Scheiße von den Ultras, Stellungnahme zum Spiel gegen Red Bull Salzburg. Was interessiert mich denn von den Ultras was müssen die denn überhaupt irgendeine Stellungnahme schreiben? Also, was denken die denn, wer die sind? Wir machen ein Testspiel gegen, ja, einen scheiß Kommerzverein. Aber ich könnte mich, ja, ich reiß mich jetzt zusammen. Also mich regt das Ganze auf jeden Fall nur auf. Und mittlerweile, also ich hab da überhaupt keinen Bock mehr auf noch mehr Ärger. Ich habe auch keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, der da hinten dranhängt. Aber im Gegenzug dazu weiß ich halt auch nicht, also A, was kann ich dagegen tun, ich ganz persönlich, und B, was könnte man im Allgemeinen tun, um das ganze Thema irgendwo in den Griff zu bekommen?
Also ich ich denke halt, ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon gerade gesagt, das sprengt den Rahmen. Ja, das, dann müssen wir uns demnächst nochmal drüber unterhalten. Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was du nicht nur auf Eintracht-Ebene lösen kannst. Nee. Frankfurt-Ebene hängt es halt auch damit zusammen, dass vielleicht schon der eine oder andere Brennpunkt bei uns vorherrscht. Aber das muss komplett auch vom DFB grundsätzlich gelöst werden. Und da helfen solche Strafen, wie sie jetzt ausgesprochen wurden, helfen auch kein Stück. Weil du triffst auch die Falschen. Du müsstest dir auch mal genauer Gedanken machen über die Möchtegern-Security-Firmen, was auch ein komplett lächerlicher Rotz ist. Ja, fürchterlich. Finde ich mit das Verwerflichste von der ganzen Angelegenheit hier, dass die überhaupt gar nicht belangt werden. Aber wie du schon gesagt hast, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Das machen wir auch noch. Ich denke, es gibt bestimmt den einen oder anderen Tag, wo wir wieder über die ein oder andere dämliche Pyro-Aktion sprechen müssen.
Ich befürchte, diese Momente werden uns nicht erspart bleiben. Ja.
Genau, und dann können wir das nochmal in Gänze diskutieren. Aber auf jeden Fall, Alex, hast vollkommen recht, du kannst teilweise nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, war vor einem Jahr die ganze Sache vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten, als wir direkt abgestiegen sind, wo du in einer gewissen Weise einen Ärger irgendwo noch nachvollziehen konntest. So hat sich jetzt, der Ärger müsste sich doch für jeden Otto-Normal-Eintracht-Fan doch zumindest gelegt haben, bis auf wenn du persönliche Vendettas mit irgendjemandem hast. Aber was willst du sagen? Ja, aber da, dann hier irgendwie wieder, und auch wie diese Stellungnahme, du hast vollkommen recht, da muss man sich Gedanken machen, ob die sonst nichts im Kopf haben.
Ja, also es geht mir mittlerweile echt, wie gesagt, tierisch auf den Sack, aber Krankenwagen muss niemand zu mir schicken, ich hab mich wieder im Griff.
Sehr gut.
Grüße an Christian.
Ja, wir steuern nach den ganzen Testspielen auf die ersten Pflichtspiele zu. Jetzt am Samstag ja dann nochmal das große Freundschaftsspiel gegen den FC Valencia. Dann haben wir die Woche drauf DFB-Pokal am Sonntag, 16 Uhr, sehe ich das gerade richtig?
Ja, zur gewohnten Zeit mal wieder.
Nee, ist zu spät dafür. Was war Sonntag? 13 oder 13.30?
13.30.
Ja.
Sag die Stimme aus dem Off.
Und ja, die Woche darauf wird es endlich zu einer gewohnten Zeit wieder interessant, nämlich Samstag 18.30 gegen Leverkusen. Ach, was freue ich mich.
Ja, auch ungewohnte Zeit irgendwie, ne? 18.30 Uhr. Okay.
Ja, aber ich komme mit 18.30 besser zurecht als mit diesem ganzen anderen
Kram. Finde ich auch besser. Ja,
also mittags direkt nach dem Aufstehen oder bei dem einen oder anderen direkt nach dem Heimkommen ist halt schon, geht gar nicht.
Oder vor dem nächsten Weggehen, je nachdem, ja.
Ja, nee, ist auf jeden Fall. Also da je später, je besser. Muss auch nicht direkt total spät sein, wie das bei den lustigen Spaniern der Fall ist, ne, Jesus, die ja teilweise, ich glaube, die ersten paar Spieltage kollektiv bis auf ein, zwei Spiele um 23 Uhr anfangen.
Da kompletter Käse.
Ja, auch kompletter Unsinn, aber gut, viel Spaß damit. Ja, schauen wir mal, was da so kommt in den nächsten Spielen. Geht einer von euch zu dem Valencia-Spiel?
Nee, ich werde.
Letztes Jahr habe ich mir Chelsea gegeben und das war so ein Scheiß. Dieses Jahr habe ich mir gedacht, brauche ich das nicht.
Ich werde versuchen, hier in Bonn irgendwo eine Lokation zu finden, die es zeigt oder mir irgendwie einen Internet-Livestream zu organisieren.
Jesus?
Ist mir zu blöd. Ja, ganz einfach. Ist mir zu albern und kommt auch nichts bei rum. Und im Moment ist. Habe ich eh nicht so Bock auf diese ganze Heidi-Teil-Fan-Nummer.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist doch, wie heißt es, Dingsbums of Champions oder so, ne? Ist es Night of Champions?
Summer of Champions.
Jo, wer denn von diesen beiden Vereinen ist denn hier Champion? Guck mal, in den letzten paar Jahren überhaupt nichts gewonnen, selbst Valencia oder so. Also tut mir leid, aber das ist doch... Ist doch nix, ist das doch, ja? Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, das hat bei mir letztens über Twitter schon aus... ja, habe mich schon ein bisschen geärgert, weil wenn ich schon einen ausländischen Gegner habe oder haben will, dann wäre es mir mal lieber mal richtig einen schönen englischen Verein, so West Ham United oder so, wurde mal vielleicht auch ein bisschen Stimmung, vielleicht kommt auch mal einer hier rüber gesegelt, ja. Aber so Valencia, naja, und ganz ehrlich, ich gucke mir den Kader an, man kennt die meisten Namen, aber der haut mich auch keiner so wirklich vom Hocker, da war ja Chelsea wenigstens letztes Jahr konnte sagen, oh, Didier Drogba, und dann haben sie den tollen dritten Torhüter eingestellt, hier der Hilario, der zwei Fehler gemacht hat. Aber an sich, also mich reizt es nicht.
Ja, ich glaube, das reizt aber keinen so wirklich. Ich habe mir jetzt gerade eben hier mal auf der Eintracht-Seite mal die aktuelle Ticketlage angeguckt. Da sind noch etwa 60% der Tickets verfügbar.
Das muss ja mal geben. 60%, ja. Ja, hab ja jetzt auch die ein oder andere lustige Kartenaktion mitbekommen, die du gewinnen kannst. Vielleicht sollten wir mal mitmachen. Vielleicht gibt's dann so oder so irgendwas. Ja, aber gut.
Wahrscheinlich werden sie die nachher irgendwie verschenken. Da brauchst du dich dann nur am Samstag moin auf die Zeile zu stellen. Da werden sie dann vorbeilaufen und die mit großen Händen dann da irgendwie in die Menge werfen.
Richtig, ja. Aber ja, gut.
Also wenn du sagst, hier groß Freundschaftsspiele und dann sind 3 Tage davor noch etwa 60% der Karten verfügbar, das zeigt halt schon den Stellenwert von so einem Ding.
Richtig. Das ist schon krass. Gut, ja, so sieht's aus. Ansonsten, naja, erstes Pflichtspiel, ich habe ein bisschen Angst und Bange, wie das aussieht, ob wir bis dahin schon unsere Mannschaft haben werden, aber gut, muss man sehen, wie das dann bei Schmerzgebirge Aue dann ist, ne?
Ja. Das Aue-Thema sollten wir vielleicht mal 5 Minuten ausführlicher behandeln.
Ja, können wir gerne tun. Ja, Aue hat sein erstes Spiel schon gespielt. Die sind halt, das ist halt der große Vorteil der Zweitligisten, die dann beim DFB-Pokal schon einigermaßen im Saft sind. Ne? Das ist halt, müssen wir halt sehen, wie das läuft. Aber ich habe schon ein bisschen Bedenken, weil unsere Mannschaft ist jetzt noch nicht eingespielt und die wird es auch gegen Aue schwer haben. Mein Aue hat sich jetzt momentan beim ersten Spiel jetzt auch nicht so die Beine ausgerissen, 1 Punkt haben sie geholt, okay. Sie haben auch nicht so eine starke Mannschaft, nominell musst du die ganz klar schlagen, aber du weißt ja, wie das ist.
Ja, klar, also das ist halt, das auf dem Papier ist das eine, aber ich glaube, da ist dann halt wirklich so dieser Faktor, wie passt die Mannschaft zusammen, wie viele neue Spieler hast du drin, wie passt das mit der Abstimmung, hast du irgendwie einen sicheren Menschen hinten dran, der dafür sorgt, dass das Thema alles funktioniert, der die Abwehr im Griff hat und so weiter. Also das sind halt alles viele Faktoren und die sprechen meiner Meinung nach momentan zum Großteil leider gegen uns.
Das ist richtig, ja. Oder du hast halt bis dahin wenigstens so einen guten Sturm, dass du sagen kannst, okay, wir kriegen zwar 2 Dinge, aber wir machen 3. Ja.
Ja. Sehe ich halt leider im Moment auch nicht.
Ja, das Problem ist, wir haben halt kein wirklich glückliches Los gezogen. Ja, es gibt andere, so viele andere Erstligisten, die gegen irgendeinen Dorfverein wieder antreten. Ist es nicht die Bayern, die konsequent immer wieder gegen so einen, was weiß ich, nee, ich glaube, die Bayern haben diesmal auch gar keinen so schlechten Gegner. Aber es gibt andere Vereine, die spielen hier gegen scheiß Oberligisten und wir haben halt wieder so einen Zweitligisten erwischt. Da haben wir nicht wirklich
Glück. Leute, jetzt aber mal hier. Also wir haben doch keine Angst vor Aue. Aue, die graue Maus der zweiten Liga.
Ich habe keine Angst vor Aue, aber ich kenne diesen Verein.
Ja, ich habe Angst vor der eigenen Mannschaft. Es ist so. Ja,
ja, Angst jetzt nicht, aber...
Hatten wir letztes Jahr im Ligabetrieb Angst vor Aue? Auf keinen Fall. Das waren 3 sichere Punkte. Und so ist es ein sicherer Einzug in die nächste Runde. Euphorie, ja. Leute. Euphorie.
Dann läuft der DAX.
Genau.
Wo habt ihr nur immer diese ganzen Dachse her?
Außerdem, nochmal, das ist August. Im August schießt der Meier grundsätzlich immer 2 bis 4 Tore pro Spiel. Von daher, das würde er diesmal auch machen. Er wird irgendwie gegen Leverkusen ein Tor schießen. Er wird gegen Aue 3 Tore schießen und dann im November mal wieder ein Tor. Also, von daher, der DAX läuft.
Sehr gut, ja, ich mag ja DAX, insofern bin ich eindeutig dafür, ja.
Ja,
vor allen Dingen hier, HR Online hat gerade wieder der Eintracht mit dem FC Bayern verglichen und einen Artikel rausgehauen, das Mir San Mir vom Main.
Ja, sensationell, den also, habe ich heute Mittag schon die Überschrift gelesen und habe ihn danach wieder weggeklickt, so begeistert war
ich. Ich habe ihn auch noch nicht gelesen, aber allein die Überschrift. Ja. Die wollen ja, auch Euphorie.
Das grundsätzlich, das ein zusätzliches Wir-Gefühl, was der Herr Armin Fee da jetzt irgendwie initialisieren will, das finde ich ja grundsätzlich auch ganz gut. Ja, nur will ich nichts mit mir sein, mir zu tun haben. Du merkst ja auch, wie toll das in der letzten Saison gelaufen ist. Es sind überall 2. geworden, dafür kann ich mir dann auch nichts kaufen. Ja, gut, okay, wenn wir überall 2. wären, ist kein Problem. Ja, aber trotzdem, die Siegermentalität ist ja in Bayern, Grüße nach München, auch total verloren gegangen. Also insofern, ein Wir-Gefühl finde ich gut, aber ich möchte auch keine bayerischen Vergleiche haben. Also kann man mich jagen mit, ne?
So schaut's
aber gut,
aus.
Es gibt ja dann doch noch das eine oder andere Aktuelle. Wir haben ja, wie gesagt, Leute abgegeben haben wir ja schon. Wir haben ja kurz vorhin kam noch schon auf Zambrano zu sprechen. Das ist anscheinend der Spieler, den wir für die Innenverteidigung wollen momentan.
Wollen wir?
Wollen wir den alle? Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, Zambrano finde ich okay, hat sich aber in der ersten Liga noch nicht nachhaltig durchgesetzt. Und für 2 Millionen Euro, der ist nächste Saison ablösefrei.
Ja, also wer jetzt.
Das ist halt auch der Punkt. Also, es kommt halt darauf an, für wie viel Geld. Generell würde ich sagen, ja, wollen wir. Aber die Zahlen, die da rumgeistern, also da muss man mal die Kirsche im Dorf lassen.
Ja. Also die finde ich auch hart übertrieben. Also 2 Mio.
Du musst halt überlegen. Lustigerweise ist er, was der Jesus ja schon gesagt hat, auch bei Sports Total, wo ja anscheinend Gott und die Welt mittlerweile engagiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir da richtig schwer und ich will das eigentlich nicht. Ich will keinen Zambrano, der sich nicht in der ersten Liga bislang durchgesetzt hat, der in der zweiten Liga zwar öfter ein paar gute Spiele, beziehungsweise der in der ersten Liga mal ein paar gute Spiele gemacht hat, aber keinen durchhaltigen Erfolg gehabt hat. Ich will den nicht unbedingt bei der Eintracht sehen. 2 Millionen, wenn du der nächste Saison ablösefrei. Warum haben wir dann nicht den Paul Scharnerl geholt? Der HSV hat es jetzt richtig gemacht, die haben sich den Kerl geangelt. Natürlich gab es da so Alibi-Aussagen, ja, die Eintracht wollte Paul Scharnerl nie verpflichten und wir wollten nur mal angucken und da gab es eine Abmachung. Das sind alles so Alibi-Aussagen, die jetzt getroffen wurden.
Also wenn ich das richtig verfolgt habe, hat er aber auch eine schlechte Figur im Trainingslager abgegeben.
Ja, anscheinend hat er nicht komplett...
Sagt so die Journalie.
Ja, das mag auch sein. Aber
trotzdem, die sagt ja viel, wenn der Tag lang ist.
Es wäre trotzdem der sichere Transfer gewesen als so eine Wundertüte Carlos Zambrano, die in der ersten Liga den Laden zusammenhalten soll. Hallo? Mhm. Ja? Ich meine, aber
um zurückzukommen zur Journalie, auch wenn die viel sagt, wenn der Tag lang ist, finde ich schon, sollten wir die Frankfurter Rundschau, wo das unter anderem auch aufgeführt war, lobender im Podcast erwähnen.
Ich will doch auch gar keinen hier kritisieren, aber du weißt ja, mir geht's nur darum, wenn ich mir den Markt momentan angucke, weißt du? Wen ich halt vielleicht, wo ich mal drüber nachdenken würde, wäre halt so ein Carlos Bocanegra oder so. Ja, der ist momentan vereinslos, genauso wie sein Vereinskollege Kojan. Die waren beide bei den Glasgow Rangers. Gerade der Bocanegra ist aber 33 Jahre alt, ist aber Kapitän der US-Nationalmannschaft, wenn das nicht gerade irgendwie German Jones macht. Der Junge ist ein guter Kerl. Den könnte ich verpflichten, der ist ablösefrei. Und da brauche ich keine 2 Millionen für irgendeinen Kerl ausgeben, der zwar 23 Jahre alt ist, aber noch nichts gerissen hat.
Ja, alles ein recht schwieriges Feld. Gut, kommen wir zu euphorischeren Themen zum Abschluss. Euphorie hatten wir beim T-Shirt verkaufen oder der ein oder andere von uns, aber so wirklich lukrativ ist das nicht.
T-Shirts verkaufen ist eine ganz dumme Angelegenheit.
Ja, ist schnell total blöd. Zu völliger Nacktheit führen.
Ja, zu kompletter Nacktheit beziehungsweise zu kompletten Glücksgefühlen bei einzelnen Frankfurter Anwälten, das stimmt.
Genau, Herr Jesus, was war denn diese Sache mit diesen T-Shirts?
Also ich denke ja, die meisten haben es mitgekriegt, war ja sozusagen der unser hier aus dem Podcast heraus Lückenfüller der Sommerpause. Kurzes Statement dazu. Bis heute ist noch keine finale Klärung mit der Eintracht Frankfurt Fußball AG erfolgt. Auch, sagen wir mal, nach 2 Wochen Hinhalte, E-Mails, die es jetzt gab, hin und her mit irgendwelchen Aussagen, die jetzt nicht so wirklich final waren, gibt es immer noch keine finale Aussage. Und ich werde jetzt gucken, dass wir irgendwie im Laufe dieser Woche das Thema einen Gong bekommen, weil mir persönlich geht es einfach auf die Nerven. Es gibt keine klaren Statements und im Laufe der Woche werde ich dazu mich dann auch nochmal gebührend äußern.
Okay. Ja.
Was ein Waschtverein, echt, ey. Das ist ein Thema, über das ich mich ähnlich aufregen könnte wie über das Fan-Thema. Geht mir genauso auf den Wecker. Was sind denn das alles für Waschköpfe? Also wir reden hier nicht über Millionen. Es geht darum, dass die Eintracht uns mit 2000 Euro entgegenkommen soll. Ach, noch nicht mal. Naja, was rege ich mich auf? Sie werden schon ihre Gründe haben, das so zu tun.
Genau. Und
Vielleicht ist der Zambrano tatsächlich sehr teuer.
Ja, genau. Wir wollen nicht, dass es daran scheitert, dass wir nicht mit einem weiteren Innenverteidiger in die neue Saison gehen, weil sozusagen die Eintracht die Rechnung des Anwalts irgendwie ausgleichen muss. Oder was auch immer. Sei es drum. Im Laufe der Woche gibt es dazu nochmal ein ordentliches Statement und ich hoffe, dass das Thema dann endlich vom Tisch ist.
Können wir dann eigentlich, wenn jetzt der neue Innenverteidiger von dem Geld, was wir bezahlt haben, geholt wird, können wir dann eigentlich auf das Trikot des neuen Innenverteidigers Eintracht Podcast und Adlerblock-Logo draufsetzen?
Wenn es nicht der Schrift- und Bildmarke des Vereins zu sehr ähnelt, können wir das wahrscheinlich. Sonst wird er nachher auch noch abgemahnt, dann muss er auch noch eine Rechnung zahlen.
Das ist in der Tat kritisch, ja.
Wir können, Vielleicht halten wir dann teilweise die Transferrechte an Zambrano. Oh.
Also ich habe gehört, es soll ja jetzt auch ein neues Shirt auf dem Markt geben. Ich wollte mal fragen, ob das schon auf den Markt geworfen wird.
Nee. Ich,
könnte man auf jeden Fall mal ein Exemplar der Eintracht zukommen lassen.
Ja, ich glaube, das ist nur inoffiziell auf dem Markt. Also sagen wir mal, okay. Irgendwie nur Friends and Family habe ich gehört. Aber Alex, du warst ja auch im Besitz von diversen, wie hast du es genannt, Corpus Delicti, die wahrscheinlich in der Szene bald einen unheimlichen Wert bekommen werden. Ne?
Also die 60,48 Euro, die der Gewinn gemacht wurden, die stammen maßgeblich aus meiner Tasche.
Ich wollte gerade sagen, 50% von den 60 Euro Gewinn sind von dir und die anderen Bereiche teilen sich dann nochmal auf die restlichen Kollegen hier in diesem Kreise auf.
Tja, dann würde ich mal sagen, dank dir sind der Eintracht Werte wahrscheinlich so im Rahmen von 75.000 Euro flöten gegangen.
Ja, könnte ich jetzt auch so grob einschätzen. Wenn das jetzt so Sammelobjekte sind, von denen es ja nur eine ganz gewisse Zahl gibt, verfallen die dann nicht auch einer enormen Wertsteigerung?
Bestimmt. Die Frage ist nur, da habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, was daran jetzt strafbar ist. War es jetzt strafbar, die zu drucken? Ist nur der Handel damit strafbar? Oder ist auch der Besitz strafbar?
Also ich würde, so wie ich es erklärt bekommen habe von meinem Anwalt, den ich aus meiner Tasche bezahlen musste, ist es so, dass auch der Besitz strafbar ist, weil du zum Beispiel, wenn du in Asien dir irgendwas produzieren lässt oder irgendwas Fake-mäßiges aus Asien mitbringst oder vom, sagen wir mal, Türkei-Urlaub, ja. Dann ist auch der Import und sozusagen der Besitz von diesem gefakten Ding strafbar. Ergo auch der Besitz von diesen kostbaren, aber leider markenrechtlich grenzwertigen Gegenständen wahrscheinlich unter Umständen strafbar.
Ja, ich werde sie selbstverständlich heute Abend noch verbrennen.
Ja, schöne Grüße an Christian nach Dresden, der auch eins dieser verbotenen Stücke besitzt und sich jetzt auch schleunigst ins Ausland absetzen sollte.
Sehr, sehr, sehr geehrte Einsatzkräfte der Polizei, die Adresse von Christian ist selbstverständlich auch bei uns erhältlich.
Gegen einen kleinen Obolus von
1890 Euro.
Nein, ich sage Folgendes, wir können eine Daten-CD erstellen, die in der Schweiz abgeholt werden kann.
Die aber auch die Zuhörer gerne kaufen können, wenn sie vermuten, dass sie selbst auf der Daten-CD drauf sind.
Genau, für einen geschätzten Wert von ca. 13,2 Millionen Euro.
Für 1890 Euro bekommen sie bei uns alles, was sie wollen.
Zuzüglich Versand, versteht sich. Sensationell. Ja. Ja, eigentlich ist es nicht zum Lachen, eigentlich ist es zum Weinen, aber nun gut. Hoffen wir, dass wir das Thema die Woche geklärt kriegen.
Ich finde den Galgenhumor, den wir da mittlerweile haben, eigentlich schon ganz cool.
Können wir vielleicht noch irgendwie so ein Shirt mit so einem Adler am Galgen machen?
Ich würde gar keine Shirts mehr machen. Ich würde an deiner Stelle einfach, einen Malblock nehmen, wenn du irgendwie eine kreative Lust hast und würde irgendwas mit Kreide oder so vielleicht irgendwo hinzeichnen, aber ansonsten würde ich gar nichts mehr machen. Ich bin schockiert über die Fähigkeit, sich möglichst viele Leute zu vergraulen von den Eintracht-Oberen. Bin auch ehrlich gesagt mittlerweile einfach nur noch wirklich frustriert und schockiert, wie man so blöd sein kann, Fans so anzugreifen. Ich finde es auch fast gar nicht lustig.
Also ja, ich sag ja, es ist eigentlich eher zum Weinen.
Aus Marketinggründen musst du echt denken, ist ein Verein wirklich teilweise so blöd sein kann. Natürlich Sachverhalte, die natürlich begangen wurden, ja, aber so negativ seinen eigenen Fans auszulegen und dann aber gleichzeitig hoffst, dass die oder gleichzeitig eigentlich willst, dass deine Fans doch möglichst friedlich sind. Ja, so kann man Leute halt auch gegen sich aufbringen, ne? Also, aber gut, was soll man dazu sagen? Und dann wird ja noch nicht mal mit gleichem Maße gemessen. Das ist ja das, was die Alex vorhin schon angedeutet hat. Ist im Endeffekt relativ frustrierend. Ich finde es gut, dass ihr es mit solchem Galgenhumor nehmt.
Also, um mal bei dem ganzen Fuck-up den wir oder ich oder wie auch immer da hatten, auch mal das Positive zu sehen. Also was man wirklich mal sagen muss, was echt positiv ist, und an der Stelle würde ich mich dann auch gerne nochmal bei den ganzen Leuten, die sich gemeldet haben, die gespendet haben und so weiter, wirklich auch nochmal bedanken und herausnehmen, dass es halt unter den diversen Bloggern der anderen Vereine oder auch, sagen wir mal, den Frankfurt-nahen Medien und Bloggern, ob es jetzt irgendwie der Blog G.de ist oder die Rundschau, die das Thema dann auch aufgegriffen hat, ja, auch positive Anzeichen gab, die einfach das Drama da, was die Eintracht veranstaltet hat, gesehen haben und sich auch zu Wort gemeldet haben. Und das ist definitiv das Positive an der Sache. Wie wir mit den Spenden und so weiter umgehen, wie gesagt, würde ich dann im Laufe der Woche nochmal ein separates Statement irgendwie auf dem Blog schreiben. Und René, du greifst es ja dann wahrscheinlich auch im Podcast-Blog auf.
Selbstverständlich. Und
das ist tatsächlich das Positive in Anführungszeichen bei dem ganzen Fuck-up, den es da gegeben hat. Genauso positiv irgendwie beim Twitter-Treffen am vergangenen Freitag der Eintracht war das Thema auch einhellig und das Feedback, was dort von den Beteiligten kam, war auch ging auch in die gleiche Richtung. Und von daher, das ist das Positive trotz dem ganzen Negativen und auch dem für mich erstaunlich weit weg von der Bodenhaftung befindlichen Umgang der Eintracht mit ihren Fans, was vor dem Hintergrund, dass sie eine gewisse Problemgruppierung dort im Stadion hat, einfach erstaunlich ist. Punkt.
Wort zum Sonntag, sehr gut.
Amen.
Amen. Ja, dann würde ich sagen, die Themenliste ist erschöpft. Wir haben hier bald eine 2-Stunden-Marke voll, was so für so eine Einstiegsdroge zur neuen Saison, glaube ich, auch ausreichend ist.
Ach, sind wir schon fertig? Warst du es schon?
Ja, du kannst jetzt gerne noch irgendwas markenrechtlich Geschütztes singen.
Nee, ich muss jetzt ein paar Baldrian-Pillen nehmen, damit ich heute Nacht noch schlafen kann.
Hervorragend.
Um meinen Puls wieder runterzubringen.
Hervorragend.
Ja. Ihr wollt echt den Matthäus unterschlagen? Sau krass.
Matthäus geht mir meilenweit am Arsch.
Ja, das wäre gut. Dann erwähnen wir es noch kurz. Lothar Matthäus wird Fußballexperte bei Sky. Allein das ist schon ein Grund, sein Abo da zu kündigen. Also, als wenn die ganzen anderen Deppen nicht schon schlimm genug wären.
Ja, hätte aber eine lustige Sache werden können, wären die ganzen üblichen Stehplatzmenschen beim ersten Spiel der Eintracht da. Da hätte es einige Buhrufe gegeben. Mal schauen, ob das bei den Sitzplatzmenschen dann auch der Fall ist.
Die wird es wahrscheinlich auch geben, aber ja.
Was ist denn das für ein Seitenhieb hier in Richtung der Sitzplatzmenschen? Ich kann auch Buh rufen.
Ja, du hast wahrscheinlich mehr Ausdauer, weil du dann sitzt. Nein, ja.
Gut, jetzt sind wir aber endgültig für heute, glaube ich, durch. Alle Notizen, Kommentare, Links zur heutigen Sendung findet ihr natürlich wie immer unter eintracht-podcast.de. Wir freuen uns über Kommentare, machen den Sack für diese Woche zu, melden uns in der nächsten oder in der übernächsten Woche wieder. Nächste Woche weiß ich noch nicht so genau, da sieht es terminlich ein bisschen komisch aus, aber wir gucken, wie wir das hinbekommen. Ansonsten allen viel Spaß, die am Samstag bei dem Valencia-Spiel sind oder es sich anschauen. Wir freuen uns darauf, dass die Bundesliga wieder losgeht. Bis dahin, macht's gut.